Ey, mein Ziel ist es, dieses Jahr der meistgehassteste Fotograf Deutschlands zu werden. Also, ich bin auf einem guten Weg.
Krupp-Körnig, der analoge Fotopodcast mit Erik, Max und Dan.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Krupp-Körnig mit Erik,
Danny
und unserem Gast Robin Disselkamp.
Hi zusammen.
Servus.
Servus.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's hervorragend. Es ist Sonntagabend, es ist kurz nach 19 Uhr und neben mir steht tatsächlich eine Tasse Tee und mir geht's gut. Alles gut. Wie geht's euch denn?
Auch sehr gut. Bist du kein Kaffeetrinker?
Ja doch, aber nicht mehr um 19 Uhr.
Ja, also, schon vor einer halben Stunde habe ich einen Kaffee gezischt, aber bin auch eher der Teetrinker.
Abends, ich trinke schon ganz gern mal einen Kaffee, einfach nur damit ich länger wach bleiben kann, so rum, ja.
Okay.
Nee, also ja, wenn ich jetzt einen Kaffee trinken würde, dann wäre ich auch länger wach, dann komme ich morgen früh schlecht raus, bin schlecht gelaunt im Büro und das will ja niemand.
Genau,
das stimmt,
das ist ein Teufelskreis.
Ja, genau.
Absolut. Was gibt's bei euch Neues? Habt ihr irgendwas gemacht die letzten Tage, filmtechnisch?
Die letzten Tage nicht, aber ich habe gerade wieder angefangen, meinen Filmstock ein bisschen aufzubessern. Sprich, nee, ich bin kein Millionär. Außerdem halte ich so von diesem großen Hype, der darum jetzt gemacht wurde, nichts. Ich habe original in meinem gesamten Leben einen einzigen Fuji-Film geschossen und das war ein Fujicolor 200. Und das war der erste Film, den ich je analog geschossen habe. Deswegen betrifft mich das jetzt nicht so stark. Nee, ich sammle gerade wieder Kodak Portras und Ilford HP5s.
Ja, kann man nie zu wenig haben eigentlich.
Genau.
Aber es ist schon erschreckend, wie du es schon gesagt hast, mit dem Hype von dem Fujifilm. Der Fujifilm wird jetzt eingestellt. Und alle Leute, auch die, wo ihn überhaupt gar nicht geschossen haben, die sind jetzt total scharf drauf, diesen doofen Film zu besitzen. Und die Preise steigen in die Höhe. Das ist schon schräg. Betrifft dich das eigentlich auch, Robin?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich fotografiere tatsächlich mit zwei Sorten Film. Das ist Kodak Tri-X oder der Ilford HP5. Beides jeweils in Mittelformat. Und von daher, was anderes fotografiere ich dahingehend jetzt erstmal nicht, beziehungsweise ich habe mich da auch jetzt noch nicht mit was anderem beschäftigt. Also von daher bin ich von diesem Notstand jetzt nicht betroffen.
Woran wiegst du ab, ob du einen Tri-X nimmst oder den HP5? Weil die ähneln sich ja schon sehr stark.
Ja, was ich da habe.
Okay, also nach Bedarf, also was
genau, Bestand, also ich mach, gesagt. Genau, ich mache die Schublade auf und wo ich dann mehr von da habe, den nehme ich.
Okay.
Da sind wir uns ähnlich. Da sind wir uns definitiv ähnlich.
Ja.
Also ich bin da überhaupt nicht so dieser, also ne, dieser totale Film-Look-Nerd, mal davon abgesehen, weil ich die meisten Sachen sowieso nachher einscanne und dann logischerweise digitalisiere und dann kannst du es eh nochmal ein bisschen Kontrast oder so gerade ziehen. Also von daher finde ich das jetzt für mich erstmal jetzt nicht so fürchterlich relevant.
Nee, definitiv nicht.
Das sehe ich absolut genauso. Das ist auch dieses Rumgepiepe, was besser ist, was für ein Film, welcher mehr Kontraste bringt. Die Kleinigkeiten, die da noch Unterschied sind, die zieht man sich in Lightroom, wie man es braucht. Also, das klingt jetzt zwar nicht besonders analog, aber es ist halt einfach die Realität.
Und
aus.
Ja, sag du.
Ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Okay, dann werfe ich noch kurz rein. Das Einzige, wo sowas Sinn macht, ist, wenn du wirklich nur Prints in der Dunkelkammer machst, dann macht das Sinn. Ja, aber wenn, so wie wir, die hauptsächlich davon leben, ihre Bilder zu digitalisieren, also zumindest Danny und ich, macht's eigentlich nicht mehr so viel aus, ob ein Film viel Kontrast, wenig Kontrast, das kannst du, wie gesagt, alles sehr nachträglich noch begradigen, so wie wir es erwähnt hatten, ja.
Und selbst, also von daher war es gut, dass wir die Reihenfolge so gewählt haben, dass du jetzt erst was gesagt hast, weil ich kann nämlich jetzt sagen, also A, gehe ich nochmal kurz auf die Frage ein, was gibt es eigentlich Neues bei euch filmtechnisch? Ich habe die Dunkelkammer für mich entdeckt. Das ist super geil, denn mein guter Freund und Kollege Dennis Süßmuth aus Duisburg, den könnt ihr übrigens auch alle mal wirklich auschecken bei Instagram, Dennis wie Dennis und Süßmuth, Suessmuth, zusammengeschrieben, Dennis packen Süßmuth. Genau, packen wir bitte in die Shownotes, genau. Der hat sich zu Hause einfach eine Dunkelkammer selber gebaut, mit Vergrößerer und mit allem drum und dran. Und Das ist mega krass, weil so konnte ich jetzt wirklich in den letzten Wochen für mich halt lernen, wie der komplette Prozess eines Fotos eigentlich sein kann. Nämlich wirklich vom analogen Fotografieren über das Selbstentwickeln, das mache ich ja auch bei mir hier zu Hause, bis hin zum Ausbelichten in der Dunkelkammer. Und das ist wirklich großartig. Wie gesagt, da auf jeden Fall den lieben Dennis auschecken. Und wer übrigens Interesse daran hat, das auch mal selber zu machen, der Dennis bietet so Tagesworkshops an. Wirklich vom analogen Fotografieren übers analoge Entwickeln bis zum analogen Ausbelichten. Wirklich in der kompletten Reihenfolge, das macht der Dennis. Also da wirklich auch gerne, wenn da jemand Interesse hat, ist auch auf jeden Fall gut bezahlbar, da auf jeden Fall auschecken. Und Erik, um kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, selbst in der Dunkelkammer kannst du ja noch super korrigieren. Also selbst in der Dunkelkammer kannst du ja noch mit Verschlusszeit und Blende wirklich korrigieren, teilweise ja dann sogar mit Abwedeln und Nachbelichten korrigieren. Von daher, selbst da macht es jetzt nicht den unfassbar großen Unterschied, welchen Film du nimmst. Klar ist es gut, das ist mega gut, wenn du von einem für dich passendes Grundmaterial schon irgendwie aus der Kamera rausholst, was so Kontraste, Helligkeiten etc. Korn angeht, das ist richtig, aber selbst da kannst du in der Dunkelkammer auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rausholen und gerade ziehen, aber wie gesagt, für mich selber ist es nicht so relevant, ich, wie gesagt, mach die Schublade auf und nehme das, was da ist.
Genau, ja, das stimmt, aber mit der Dunkelkammer, auch mit den Farbmischköpfen und dem Split-Grading kann man ja nochmal Kontraste einstellen und so, das ist, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt das Einzige, was so relevant ist, ist das Korn, ob du sehr, sehr grobes Korn willst, ob du ein feineres Korn willst. Da kommt aber auch wieder auf die Entwickler und Filmkombination drauf an. Nicht jeder Entwickler ist super kombinierbar mit jedem Film und das ist auf jeden Fall eher zweitrangig bei uns.
Ja.
Eine Sache noch zum Dennis, wegen diesem Workshop.
Bitte.
Für die analoge Dunkelkammer. Mhm. Wo sitzt denn der Herr denn?
In Duisburg. Das ist, genau, das liegt an der A3, das liegt an der A40, das liegt, Duisburg halt, ne, mitten im Ruhrpott eigentlich, oder genau am Rhein-Ruhr-Delta.
Ja.
Und sehr gut erreichbar mit Zug, Auto, Flugzeug, mit allen möglichen Fahrmöglichkeiten. Und wie gesagt, auch jetzt in Corona-Zeiten könnte man theoretisch sogar einen Einzeltagesworkshop bei Dennis buchen. Aber sobald da, wie gesagt, der Lockdown sich da natürlich auch wieder so ein bisschen lockert, kann man dann bei Dennis dann auch wieder teilweise dann auch Gruppenworkshops buchen. Wirklich auf jeden Fall richtig cool. Also ich habe es gemacht. Wir haben heute übrigens ein kleines Image-Video dahingehend gedreht. Haben das einfach mal so ein bisschen demonstriert, wie das so funktioniert. Wirklich vom Prozess des Fotografierens über den Prozess des Entwickelns bis hin zur Dunkelkammer, das, wie gesagt, gibt es jetzt demnächst auch als kleines Video, also von daher könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und wenn da jemand wirklich Interesse hat, checkt wirklich den Dennis aus.
Ja. Sehr gut. Das Video, wenn es dann online sein sollte, packen wir das auch nochmal mit in die Shownotes.
Klar. Rein.
So ein Video ist natürlich gerade so promotion-technisch sehr aussagekräftig.
Ja, und sehr cool. Und ich hatte mal wieder Bock zu filmen deswegen und zu schneiden, deswegen habe ich gesagt, komm, weißt du was, wir machen das heute einfach mal. Heute Nachmittag ist jetzt kein relevanter Fußballverein, der in irgendeiner Weise spielt, also von daher habe ich gesagt, komm, weißt du was, dann gehen wir einfach mal im Schneeregen so ein bisschen los und hühnern da mal so ein bisschen rum und das haben wir auch gemacht, also von daher, hat auch Bock gemacht. Und Döner gab es auch.
Oh, ja gut, dann hat es ja auf jeden Fall was Gutes
gehabt. Yeah.
Ich persönlich war jetzt erst zweimal, glaube ich, selbst in der Dunkelkammer. Hab insgesamt, wo hast du gefragt?
Ja.
Mit dir zusammen war das eine Mal und dann war ich mit dem JP zusammen noch ein zweites Mal. Da habe ich aber nur mal so ein bisschen für mich rumprobiert. Wie lange waren wir denn da drin? Eine Stunde. Also ich habe zwei sehr gute Abzüge mitgenommen und aber auch dementsprechend viele verhauen, weil ich nicht das Grundwissen vorher dafür hatte. Ja, also das ist schon viel rumprobieren und wenn es halt nicht digital ist, was du rumprobierst, dann hast du halt natürlich auch viel Ausschussmaterial. Das ist ja klar.
Ich war auch überrascht, als ich in der Dunkelkammer war. Und mit wo meinte ich, wo in welcher Dunkelkammer du warst? Das war die in Mannheim von den Pfadfindern aus Mannheim. ja, sehr cool. Ne?
Genau, die war es bei mir auch. Ja.
Im Endeffekt über einen Kollegen konnten wir da ein paar Stunden rein.
Cool.
Was auch, ja, da sind wir sehr dankbar für. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wie viel Papier man eigentlich für Testprints vergeudet. Das ist unglaublich, was da wieder auch an Kosten auf einen zukommen. wir haben zwar zum Glück alte Papiere gehabt, ne, so Foma-Papiere.
Ja, die benutzen wir aber auch. Also die benutzen wir auch, die sind super. Ich meine, das Ilford-Papier, ja. 20 Blatt, 100 Euro, kannst du ja nicht bezahlen.
Das ist es. Und also ich meckere ja immer über Foma Pan so und ich mache so Witze drüber, ja. Aber das ist ein sehr, sehr guter Film und die Papiere sind auch sehr, sehr gut. Also das ist, da hat man keine Nachteile.
Aber wie macht ihr das denn, also wie habt ihr es denn jetzt gemacht mit den Testbelichtungen? Also ich meine, ich halte mich jetzt nicht für einen Experten oder so, aber was Dennis halt macht, ist total cool. Der reißt halt ein Blatt Foma auseinander, also wirklich in kleine Stückchen, wirklich, die sind alle so groß wie eine Zigarettenschachtel und dann legt er halt eben dieses Stückchen Papier sozusagen unter den zu belichtenden Part des eigentlichen Bildes. Dann belichtet er kurz und dann macht er kurz diesen ganzen Prozess durch mit Entwicklungsflüssigkeit, Stoppbart, Fixierer, Stoppbart und so weiter, um zu gucken, ob die Kontraste und so stimmen. Und wenn dann mit diesem kleinen Stück Papier, wenn da dann wirklich die Kontraste, Lichter, Tiefen etc. alles passt, dann nimmt er erst ein ganzes Blatt Papier. Macht ihr das genauso?
Nein, nee. Das ist unser Fehler.
Ja, nee, es ist kein Fehler, wir machen es einfach nur anders. Also ich bin jetzt auch kein Profi in der Dunkelkammer. Ich habe zwar eine im Keller, die ist aber noch verpackt, die müssen wir erst aufbauen und dann wollen wir da ein bisschen intensiver loslegen. Aber wir haben es so gemacht, wir haben ein Blatt untergelegt und haben das mit verschiedenen Zeiten belichtet und abgedeckt mit einem anderen Blatt Papier und dann immer weiter auf die Seite gezogen,
dass man
eine Abstufung hat.
Cool, okay.
Auf einem, also ein Print im Endeffekt. Und den abgestuft.
Mhm.
Und so konnte man dann die Zeiten rausfinden, dann noch ein bisschen mit einem, Farbmischkopf haben wir gehabt, kein Split-Grading.
Mhm.
Und da konnte man noch ein bisschen den Kontrast einstellen. Ich hatte ein recht schwieriges Bild als Print gewählt. Das waren so zwei Hände, die schwarz angemalt waren und Uhren gehalten haben.
Mhm.
Das ist, glaube ich, auf meinem Instagram-Account ist das Bild auch oben. Und da haben wir noch ein bisschen Dodge and Burn gemacht, also
ja.
Kleine Sachen ausgebrannt und ein paar Sachen verdeckt.
Für alle deutschsprachigen Hörer, das ist abwedeln und nachbelichten.
Danke.
Bitte.
Ich habe die ganze Zeit überlegt und ich habe sie nicht in den Kopf reingekriegt.
Ich bin ja da.
Genau.
Keine Sorge.
Danke. und auf jeden Fall ist das dann doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Man muss einfach mit längeren Belichtungszeiten da arbeiten, mehr abblenden, damit man da auch die Zeit hat, diese Sachen zu machen. Weil mit einer geöffneten Blende, mit einer recht kurzen Zeit, bleibt da einfach keine Sekunde, um jetzt abzuwedeln und so. Das war dann auch sehr interessant, aber die Ergebnisse wurden nicht so gut, wie ich dachte.
Aber der Punkt, also was ich halt beeindruckend finde, also ich meine, klar, meine ersten Abzüge habe ich halt eben, wie gesagt, mit Dennis an meiner Hand sozusagen gemacht und dadurch wurden die halt auch alle was. Das ist alles cool, ne? Und nachher hat er mich dann halt auch den kompletten Prozess selber machen lassen, sodass ich es dann auch selber konnte oder kann. Aber das Geile ist halt, wie ich finde, gar nicht mal, ob das Ergebnis jetzt wieder perfekt ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, du hältst nachher ein Blatt in der Hand und das ist ein echtes Foto. Also so richtig Foto. Wie es halt früher, als es noch kein Wikipedia gab, die etwas Älteren werden sich erinnern, wie es im Lexikon stand so. Das ist halt wirklich ein Foto, was man halt entwickelt hat von einem Positiv zu einem Negativ und von einem Negativ wieder zu einem Positiv. Und das hast du gemacht mit deinen Händen und alles riecht nach Essig und das ist so geil, ja. Ne? Das ist, und das finde ich halt einfach total cool und ich meine, heutzutage, ich meine, Danny und ich, wir hatten das Gespräch schon häufiger, Erik, von daher lehn dich zurück. Heutzutage gehst du halt einfach mit 3.000 Euro in den nächsten Mediamarkt oder Saturn, gehst an die Sony oder an die Canon oder was auch immer Vitrine, zeigst auf irgendeine Kamera, die dir einfach gefällt, sagst, okay, cool, ich hätte jetzt gern irgend so ein Objektiv, was irgend so einen unscharfen Hintergrund macht und dann kriegst du eine Kamera, die wirklich was richtig, richtig tolle Abbildungen macht. Ich rede jetzt nicht von guten Fotos, sondern ich rede von Abbildung. Die hat eine tolle Abbildungsleistung. So, und klar ist das cool, aber das ist halt auch genauso schnell konsumierbar und so schnelllebig, wie es halt auch so dann halt eben daherkommt. Und ich finde einfach, wenn du halt mal so einen Prozess durchgemacht hast von Foto machen, negativ entwickeln und dann eben ausbelichten, ich finde, das hat eine andere Wertigkeit. Das Bild wird dadurch nicht besser. Überhaupt nicht. Wenn du ein scheiß Foto machst, machst du ein scheiß Foto. Dabei ist es vollkommen egal, ob du eine Hasselblad, eine Phase One, eine Leica oder eine Canon oder Sony benutzt. Völlig egal. Aber ich finde es eigentlich total geil, dass ich jetzt auch von mir selber sagen kann, so, ey, ich habe diesen Prozess einmal so komplett durchlaufen und ich weiß jetzt, wie es funktioniert und ich weiß vor allen Dingen, was das für eine fucking Arbeit gewesen sein muss, das wirklich früher wirklich täglich zu machen, um da wirklich auch relevante Fotos bei rauszubekommen. Und das ist echt schon ziemlich krass und ganz plötzlich, wie ich finde, bekommt eigentlich das Handwerk der eigentlichen Fotografie wieder eine andere Bedeutung. Nochmal, es gibt unfassbar viel schlechte analoge Fotos, genauso viele, wie es schlechte digitale Fotos gibt. Aber ich für mich habe da einen riesen Spaß dran gefunden und habe auch sofort hier einige analoge Abzüge, selbst wenn sie nicht perfekt waren, habe ich mir in eine Wohnung hier aufgehangen und laufe da jeden Tag dran vorbei und bin einfach stolz darauf und finde das einfach voll cool. Und ich hab was Neues entdeckt. So, ich habe Feuer gemacht.
Ja. Gebe ich dir aber, was du vorhin angesprochen hast, mit dem Gang in den Mediamarkt, mit ich brauche eine Kamera, die den Hintergrund unscharf macht, gebe ich dir genau,
Pizza ja, Danny? Bestellt.
Wie bitte?
Die macht einen unscharfen Hintergrund und sie bestellt Pizza, habe ich mir
gesagt. Ja, ja. Sony nee, kann also halt alles, das ist halt geil, ne? Sony kann halt alles, du kannst halt vorher über WLAN kannst du halt aussuchen, was du essen willst, voll geil, kannst die Zeit einstellen und dann gehst du raus fotografieren und wenn du nach Hause kommst, ist schon per Lieferando über die Sony-Kamera ist schon eine Bestellung ausgelöst worden, per PayPal, das auch auf der Sony vorinstalliert ist, direkt bezahlt worden und du kannst einfach völlig sorglos fotografieren gehen und ganz ehrlich, die Leute checken gar nicht, wozu eigentlich so eine Sony-Kamera wirklich imstande ist, was sie imstande ist, einem auch im Alltag zu helfen. Autowerkstatt-Termin macht die Kamera, ist auch kein Problem, weil sie Blutdruck messen kann die auch, muss halt nur einfach nur anschließen, das Ding da. Also alles, das ist der Wahnsinn. Also von daher,
die kann
ja
sogar Fotos.
Ja, es ist, ja, soll so sein.
Ist nebensächlich.
Sorry, Erik, dass ich dich unterbrochen habe.
Alles gut, Danny, alles gut. Nee, ich finde aber, das ist auch häufig. Ja, gut, analog habe ich es noch nicht so häufig so mitbekommen, ja. Aber digital hast du manchmal wirklich das Problem, gerade bei Sony-Kameras, dass es viele Menschen gibt, die nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen in keinster Weise, aber es gibt viele Menschen, die definieren sich mit ihrer Kamera. Und da gibt es viele Gespräche, die man auch hört mit, oh, mein Objektiv hat 2000 Euro gekostet, meine Kamera hat 1800 Euro gebraucht gekostet, aber neu kostet die 4000 und bla. Das hat ja nichts über, das hat schon was auszusagen, ja, aber es hat nichts darüber auszusagen, wie du vorhin schon gesagt hast, Robin, wie gut das Foto im Endeffekt ist.
So, und jetzt, pass auf, jetzt verrate ich euch was. Der, auch da wieder, liebe Kollege Dennis und ich, wir haben alle machen ja immer so Ugly Location Challenge. So zum Beispiel gibt es ja sowas, ne? Oder Ugly Model Challenge hat übrigens noch keiner gemacht. Geil, wo recht demnächst, ey. Jetzt heißt es wieder, boah, der arrogante und überhebliche Robin, ne? Ist egal. Es wird bald übrigens eine Folge geben von mir selbst über mich und zwar wird die Dislike heißen, weil ich inzwischen so viel negatives Feedback gekriegt habe zu meiner Haltung gegenüber der Fotografie in meinem Podcast und solchen Sachen, dass ich da die lustigsten und coolsten Kommentare vorlese und dann darauf eingehe. Also von daher, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Die Folge Dislike wird demnächst kommen. Nein, was wir gemacht haben ist, wir haben uns unsere ersten Digitalkameras wieder gekauft. Was bei Dennis, glaube ich, eine Canon EOS 450D war und bei mir eine Canon EOS 350D war. Und wir haben uns die wieder gekauft. Meine hat ganze 50 Euro gekostet, ohne Objektiv. Und da war die CF-Karte sogar noch mit dabei. Und ich weiß, Dennis seine wahrscheinlich genauso viel. Und wir haben damit auch Fotos gemacht, tatsächlich bei einem Shooting, was wir gemeinsam hatten, mit einem Model, was wir auch gemeinsam hatten, und haben die Bilder nachher online gestellt und haben dann halt auch mal gefragt, das ist jetzt schon 2 Jahre her, also haben dann mal gefragt, so, mit welcher Kamera wurden denn die Bilder gemacht? Und alle so, ja, Leica, Mamiya, bla, Canon, die neue 6D, bla, 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 keine Ahnung. Das fällt überhaupt gar keiner Sau auf. Ich habe die Bilder mit einem 50-Euro Body gemacht. Und mit dem Canon 85-1.8 vorne dran, das auch chromatische Aberration bis zum geht nicht mehr. Das Ding ist damals total zerrissen worden in allen möglichen Tests irgendwie und alleine schon wegen den chromatischen Aberrationen. Und das ist keiner Sau aufgefallen. Es spielt in der Betrachtungsweise, wenn du das Ding am Display, am MacBook oder am Handy, am iPhone, bei Instagram oder so betrachtest, dann ist es vollkommen egal, welche Kamera du benutzt am Ende des Tages. Es ist vollkommen Latte, weil die Leute erkennen den Unterschied sowieso nicht. Und gerade die dann Was weiß ich, immer erzählen, ja, sie würden mit einer Leica-Kamera um den Hals gegrüßt werden von anderen Leica-Fotografen oder so, oder einfach irgend so einen Schwachsinn erzählen in anderen Podcasts. Schöne Grüße an der Stelle. Ganz ehrlich, was für ein Schwachsinn? Also was für ein Schwachsinn? Die würden, also auch solche Leute, die sich selber da Experten nennen, die würden überhaupt nicht erkennen, ob ich das mit einer Canon 350D gemacht habe, ob ich das mit einer Canon 6D gemacht habe, mit einer Sony Alpha gemacht habe oder mit einer Leica. Die würden es nicht erkennen. Alleine schon, weil ich es nachher sowieso noch durch Lightroom durchjage, dem Ganzen meinen Look gebe. Und von daher, die würden es sowieso nicht erkennen. Von daher ist dieser ganze Schwanzvergleich mit Kameras und Objektiven und allem ist total hinfällig, wenn man sich die Scheiße sowieso nur bei Instagram auf Zigarettenschachtelgröße anguckt. Also was soll der Dreck? Und das, was du gerade gesagt hast, Erik, die Leute definieren sich über die Kamera. Vincent Peters war ja bei mir im Podcast zu Gast zweimal. Und er sagt halt auch, Fotografie wird sich nie über die Technik definieren. Also worüber reden denn die Leute? Wenn die Leute gute Fotos machen, dann gibt es zwei Wege. Entweder die fragen dann, okay, mit welcher Kamera hast du denn das geile Bild gemacht? So, und dann kannst du immer noch fragen, ey, mit welcher Pfanne hast du eigentlich das geile Steak gebraten?
Ja,
so, und da wird ja keiner hingehen und sagen, ey, das war Gussstahl oder das war Tefal. Das wird dir keiner erklären, weil es keine Rolle spielt. Am Ende zählt das Ergebnis. Und die anderen, die Bilder wirklich geil finden, die fragen dich nicht, wie die Kamera, welche Kamera das war, die sagen einfach nur, ey, geiles Bild. So, worauf es wirklich ankommt, meiner Ansicht nach, ist, dass du mit der Arbeit mit dieser Kamera am meisten Spaß hast und dich diese Kamera beflügelt, etwas Cooles zu machen. So, das ist alles. So, und ob du da jetzt an der gleichen Hand, mit der du abends deinen Schwanz in der Hand hast, ne, am nächsten Tag eine Leica-Kamera in der Hand hast oder eine Sony-Kamera in der Hand hast oder eine Canon oder eine Pentax oder so, ist völlig egal. Mach einfach gute Bilder. So, und plötzlich spielt es auch gar keine Rolle mehr.
Gebe ich dir.
Ganz ehrlich, wir haben
zu 100%, ja.
Ey, 20 Minuten Podcast und ich habe auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Temperatur. So, jetzt, wir können jetzt anfangen mit den wichtigen Themen.
Ich wollte.
Es ist ja im Endeffekt ja fast schon eine Überleitung zum Hauptthema.
Erik,
oh, Erik, willst du was sagen?
Erik, ja, ich wollte noch eine Sache, einwerfen. Ich mache mir jetzt damit Feinde, das ist mir aber relativ egal. Die schlimmsten Fotos.
Erklär das mal dem Robin.
Okay, ja, egal. aber die schlimmsten Bilder, die ich je auf Instagram gesehen habe, sind meistens mit einem Sony Topmodell geschossen, mit einem 2.000 € Objektiv und ja, so die klassische JPEG-Fotografie, ja, und deswegen, die Kamera sagt nichts darüber aus, wie gut ein Bild ist. Es gibt halt immer noch viele Menschen, die denken, wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, haben sie automatisch tolle Bilder.
Ja.
Totaler Schwachsinn, ja, und es gibt auch Leute, die in Porträtmodus vom iPhone sagen, dass es aussieht wie eine super tolle SLR-Kamera, ja, warum braucht man denn überhaupt eine Kamera und warum schießt man überhaupt auf Film, wenn man das mit dem iPhone genauso gut kann? Kann man nicht. Also es gibt bestimmt Menschen, die kriegen das super hin, aber mir ist ein echtes Bokeh durch ein echtes Objektiv, wo ich selber alles eingestellt habe, am besten auch noch ein Metallobjektiv und nicht ein Kunststoff Dildo, wo Canon oder Sony draufsteht, ja. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ich benutze für meine digitalen Aufträge eine Sony Alpha 7.1, ja. Es ist auch eine Sony, aber es ist die erste Version von der Vollformat A7. Und ich bin bis dato immer noch top zufrieden damit. Und die Funktionen, die halt eine A7 R3 mit sich bringt, brauche ich nicht. Ich brauche es einfach nicht.
Ey,
dazu und kannst du noch was einwerfen?
Ja.
Es kommt ja auch immer drauf an, was für ein Preis, ob sich das gelohnt hat, diese Kamera zu kaufen. Ne? Du hast jetzt ja die Sony genommen, einfach weil es eine gute Kamera ist von den Specs. Und der Preis hat einfach gestimmt. Und da ist jetzt auch kein Schwanzvergleich bei dir da. Du redest auch nie über diese Kamera
eigentlich. Ich hasse diese Kamera.
Du hast sie einfach, du benutzt sie, sie macht ihren Job gut. Und darauf kommt es ja an. Dein Herzblut steckt ja jetzt nicht in der Sony,
Herzblut steckt
ja in der analogen Fotografie.
Nein, genau. nein, stopp, ganz kurz. Sein Herzblut steckt in den Scheißergebnissen, für die er scheiße nochmal bezahlt wird. So, ganz ehrlich, sein Herzblut steckt in dem Scheiß-Kontostand, der danach ein bisschen hochgeht. Warum? Weil er geile Bilder gemacht hat. So, aber es kommt auch immer noch drauf an, ob du Nacktarsch-Pavian die Kamera in die Hand drückst oder ob du dem Erik die Kamera die Kamera in die Hand drückst. Da hängt da auch nochmal ein bisschen. Mein Ziel ist es, dieses Jahr der meistgehasste beste Fotograf Deutschlands zu werden. Also, ich bin auf einem guten Weg.
Ich ziehe mit.
Alles klar, ey, Ende des Jahres unterhalten wir uns. Aber pass auf, das ist der Grund. Pass auf, meine Aufträge, ja, also meine Aufträge, Hochzeiten, kann man übrigens auf meiner Homepage www.robindisselkamp.de auch nachvollziehen, dass ich wirklich Hochzeiten fotografiere. So, oder wenn ich filme für so Pferdemenschen, so manchmal so Trainingsvideos und solche Sachen, oder so wie heute filme ich für Dennis halt irgendwie was. Oder wenn ich Aufträge mal so ein Business-Porträt oder so machen muss, dann fotografiere ich das tatsächlich auch mit einer Canon 6D. So, ich hasse die Kamera nicht. Das ist halt das ist mein Arbeitstier, das ist mein Arbeitspferd. Das funktioniert super. Die macht das, was sie soll. Die hat einen Autofokus. Alle sagen, die hat keinen Augenautofokus. Ich sage, ja, ihr habt einen kleinen Pimmel. So, weißt du? Ja, ganz ehrlich, nein, die hat keinen Augenautofokus. Aber wenn man das halbwegs gut beherrscht, was man da so tut, ja, dann braucht man das auch vielleicht gar nicht. Und wenn man geile Bilder macht, wo Bräute heulen, ja, wo ein Bräutigam sich irgendwelche Manschettenknöpfe ansteckt oder wo die Mutter der Braut die Braut in den Arm nimmt, bla bla bla, ist ja scheißegal, dann brauchst du fucking nochmal keinen Augenautofokus. Jeder, der mir heute erzählt, na, du kannst doch eine Hochzeit nicht mehr ohne Augenautofokus und mit einem ohne Silent Shutter Mode fotografieren, dem sage ich, nee, stimmt einfach nicht. Erzähl nicht so ein fucking Bullshit. Ey, das täuscht einfach nur darüber hinweg, dass du scheiß Fotos machst oder dass du einfach oder nicht scheiß Fotos machst, aber das täuscht, weißt du, das ist das, was ich vorhin sagte. Weißt du, das definiert sich dann wieder so über die Kamera, beziehungsweise die Leute machen die anderen Leute, die schlechtere Kameras haben, schlechter. So, ja. Was soll doch der Müll? Lass doch die Bilder sprechen. So, ganz ehrlich, ich bin der schlechteste Leica-Fotograf der Welt. Ich zeige nur die 99% Scheiße, die ich fotografiere, die zeige ich halt keinem. So, aber ich mache auf jeden Fall richtig viele Scheißfotos mit einer richtig geilen, teuren Leica. So, bin ich deswegen geilerer Fotograf? Nein, ist gar nicht der Punkt. Aber ich lege halt den Finger in die Wunde und sag, Leute, macht doch einfach gute Fotos. Und davon sehe ich um Himmels Willen leider Gottes einfach viel, 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 viel zu wenig. Liegt auch vielleicht daran, weil ich das sehr, sehr kanalisiere und sehr, sehr dosiere, das Ganze. Aber ganz ehrlich, ich weiß, worauf Danny hinaus will. Von daher, ich leite jetzt mal wieder über an Danny und dann können wir gleich über das gleiche Thema weiterreden, weil ich weiß, wo er hin will.
Ich bin gerade schockiert, über was sich Leute Gedanken machen, weil du gerade gesagt hast, der Silent-Shutter-Modus.
Ja, ey, stopp mal ganz kurz. Auch hier, ja. Ne, schöne Grüße nach Rating zu dem anderen Podcast. Die sagen, man kann, weißt du, heute, wenn man Hochzeiten fotografiert, dann sagen die Pastoren oder die Menschen, die Menschen da so trauen und sagen, hier wollt ihr heiraten und so, dann angeblich heißt es so, oh, die hat keinen Silent-Shutter-Modus, dann dürfen sie aber nicht. Also da werden hanebüchene Geschichten erzählt, da werden Geschichten erzählt, die vor Schwachsinn nur so triefen. Also jetzt nicht nur aus dieser einen Ecke, sondern generell. Ich höre immer wieder, man kann keine Hochzeit mehr ohne Silent-Shutter-Modus fotografieren, weil das stört ja die anderen Leute. Ey, die Leute schluchzen da, weil die heulen. So, die keine Ahnung. Es hat 40 Jahre lang, hat es wunderbar funktioniert, dass man mit einem Geräusch, das die Kamera macht, eine Hochzeit fotografieren konnte. Und jetzt auf einmal soll das in 2020, 2021 nicht mehr gehen? Wo leben wir denn? Also was ist das für ein Müll, der da erzählt wird? Aber die Leute gehen halt hin und sagen halt, ey, meine Hochzeitsfotos, die ich mache, die sind halt so, sagen wir mal, okay. Die sind so semi-gut. Aber die Kamera, die ich habe, die hat einen Silent-Shutter-Modus und einen Augenautofokus, einen Iris-Autofokus und einen Pimmel-Autofokus. Und da habe ich einfach, ich kann das einfach nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Und ich reg mich gerade nicht künstlich auf, nein, ich reg mich wirklich auf. Ich habe echt eine Ader. Das könnt ihr nicht sehen, ist aber so. Und darüber reg ich
mich. Ich wollte gerade
sagen, ich sehe es. Ich sehe es auch.
Und nice, aber wunderschön. Da gab es auch diese Geschichte, dieser Robin Disselkamp war bei uns auf der Hochzeit mit seiner Mamia. Und ja. Die in der letzten Reihe haben gedacht, Braut und Bräutigam schlagen sich. Ja.
Bams, ey. Wie ein Ohrfeige. Nein, aber das ist, ich reg mich da ja bei jeder Gelegenheit drüber auf. Und ich sag mir ganz ehrlich einfach, das ist einfach doch totaler Bullshit. Das ist einfach, das Problem ist einfach, die Leute haben halt einfach nichts mehr zu erzählen. Die haben nichts zu erzählen und haben nichts zu zeigen. So, die Bilder sind halt eben so semi-gut. Und das, was die so erzählen, egal ob in Blogs oder in Artikeln oder in Podcasts, ist ja scheißegal wo, das ist halt einfach immer die gleiche, immer wieder durchgepresste Sürge. So, und deswegen müssen die halt sich irgendwie Themen an den Haaren herbeiziehen, dass halt irgendein Pastor mal irgendwo gesagt hat, oh, da ist aber ein Verschlussgeräusch, jetzt müssen sie aber, das dürfen sie aber hier nicht mehr. Was für ein fucking Bullshit. Dann.
Ich glaube auch, dass das von Firmen einfach Verkaufsargumente
sind. Natürlich.
Klar. Guck mal hier, wir haben irgendeinen neuen Scheiß in die Kamera implementiert. Sie macht kein Verschlussgeräusch mehr, das ist doch was. Aber ich wundere mich immer wieder darüber, was für neue Sachen ich erfahre, mit denen ich überhaupt gar nicht rechne. Ich dachte immer, dieser Silent Shutter Modus wäre für die Tierfotografie gedacht. um die Tiere nicht zu verschrecken, aber man verschreckt ja ganze Menschenherden damit scheinbar.
Nee, man
verschreckt nur in Kirchen.
Ja, nur. Gut. Man verschreckt damit auch, pass auf, man verschreckt damit auch Models, sage ich euch ganz ehrlich, denn ich habe es wirklich selbst erlebt, mein guter, Gott hab ihn selig, leider verstorbener Freund Christoph Roman hat mit der neuen, damals neu rausgekommenen Nikon Z meine damalige Freundin fotografiert, die auch so ein bisschen nebenher so ein bisschen gemodelt hat. Und die damals neu rausgekommene Nikon Z hatte auch diesen Silent Shutter Mode, wo einfach kein Verschlussgeräusch mehr hat, keins. Und meine damalige Freundin erzählte mir dann einfach im Nachgang, das war ihr so unangenehm, weil sie die ganze Zeit A, nicht wusste, wann sie fotografiert wird und B, sie hatte das, die ganze Zeit das Gefühl, sie wird gefilmt. Und das ist natürlich ein bisschen skurril, dass so ein Silent Shutter Mode, wenn du jetzt zum Beispiel eine politische Pressekonferenz fotografierst, so wie der Steffen Böttcher das macht, der den Paul Ziemiak ja fotografisch begleitet, ne? den CDU-Politiker ist es, glaube ich, ne? So, ey, klar brauchst du da einen Silent Shutter Mode, ohne Scheiß, wenn die Mutti vorne was sagt und der Paul sitzt daneben, dann kannst du nicht die ganze Zeit machen, das geht nicht. Das geht nicht, das geht verdammt nochmal nicht. Und natürlich, machen wir uns doch nichts vor, natürlich ist es nicht schlecht, einen Silent Shutter Mode in einer Kirche zu haben, während da vorne gerade Menschen getraut werden. So, aber, Freunde, ich ruder jetzt nicht zurück. Ich sage nur, dass das mit Sicherheit cool ist und mit Sicherheit von Vorteil ist, aber es definiert nicht deine Fotografie und es definiert dich nicht als Fotograf, sondern es ist ein Hilfsmittel, eine Option, eine Möglichkeit. Und nochmal, wenn Sony das hört, und ich hoffe, Sony hört das, Grobkörnig hat ja mittlerweile eine Relevanz und eine Reichweite, die, ey, da können wir alle einpacken gegen. Sony, wenn ihr das hört, das mit Lieferando, PayPal und Pizza bestellen, das war kein Witz, macht das bitte, bitte. Dann würde ich mir echt überlegen, nochmal so ein Gerät von euch in die Hand zu nehmen. So, und jetzt reicht's aber auch mit dem Thema.
Genau. Da machen wir mal einen Schlussstrich und jetzt kommt das
Hauptthema. Nein, eine Sache würde ich einwerfen. Das sind dann die Leute, die sagen, ja, sie haben den Silent Shutter Mode, die haben dann nicht mal die Geräusche beim Fokussieren aus.
Mit diesem roten Fokussieren.
Ja, genau. Und die, das sind diese Menschen, die dir dann erzählen, dass sie einen Silent Shutter Mode brauchen. Ja? Also, ich bin von der Sony Alpha 7 R3 zur Alpha 7 4 R gewechselt, weil, keine Ahnung, ich zeigen muss, dass ich Geld habe, nochmal 3000 Euro für einen Body in die Hand zu nehmen, ja, damit ich meine gleichen Objektive auf fast identischen Sensor benutzen kann. Aber hey, die kann jetzt nicht nur 6400 ISO ohne ISO rauschen, sondern die kriegt jetzt auch noch eine Stufe mehr hin. Wow, klasse, danke. So, ich muss mit meiner Kamera, muss ich nicht im absoluten Dunkeln Bilder von Models machen und den kompletten Bildlook über Lightroom hinbekommen. Ja, ich hab's dann viel lieber, dass dann wirklich ein bisschen Licht auf das Model fällt und ich vielleicht ein coolen Look durch den Lichteinfall hab, als es alles zu faken. Ja, nur weil meine Kamera das jetzt kann. Ja, klar, wenn du ein Auto in der Tiefgarage fotografierst, irgendwas, ist es bestimmt schön, wenn die Kamera mehr Dunkelheit ab kann, ja. Oder sage ich mal, störungsfreier das alles hinnimmt, ja, aber ohne Bildrauschen. Ja, Robin.
Aber warte mal ganz kurz. Fotografie heißt doch malen mit Licht. So, also Foto ist Licht und Graf ist malen. So,
ja.
Ich bin ja halber Grieche, wissen viele ja gar nicht. Nee, totaler Bullshit, stimmt einfach nicht. Es ist einfach nur Gerd Hyros. So, hier, also ganz ehrlich, Fotografie heißt doch nicht übersetzt irgendwas sichtbar machen mit ISO-Reserven, sondern das wenn du als...
Röntgen.
Was?
Das nennt man Röntgen.
Genau, das nennt man. weil kannst du mit einer Sony, kannst du dann so deine Hand fotografieren und dann siehst du, ob der Finger durch ist oder nicht. nein, aber weißt du, ganz ehrlich, wenn also man braucht, ich habe auch schon mal in der stockdunklen Kirche fotografiert, da war auch ein echt pumpiger Pastor am Start. Ja gut, aber dann ziehst du es halt mit Lightroom noch ein bisschen hoch, bums aus, fertig.
Also, hattest du einen Silent Shutter Mode? Weil dann würde ich verstehen, dann verstehe ich, warum der Pastor böse auf dich war.
Ja, und ich habe auch Brightzilla gehabt, die alte war auch total fürchterlich und es waren irgendwie 40 Grad in dieser dunklen Kirche und dann hatte ich einen Anzug an und überhaupt war alles kacke, ich war morgens um 4 zu Hause, aber ey, ganz ehrlich, ich war knapp, weiß nicht, 1.500, 2.000 Euro reicher. Pff, geil. Also, top. Auch, weißt du, gibt ja auch Leute, die erzählen so, ich fotografiere Hochzeiten total gerne, weil das ist immer so emotional und ich bin immer so befreundet mit den Pärchen. Weißt du was, ganz ehrlich, ich bin befreundet mit meinem Kontostand. Also ganz ehrlich, also wenn der nachher hochgeht, fotografiere ich dir jede Hochzeit dieser Welt. Also das ist mir vollkommen egal. Also von daher, ich bin da Dienstleister. Ich mache gute Bilder für Geld. Also das klingt weder billig noch irgendwie, keine Ahnung, despektierlich, sondern es ist einfach so. Am Ende des Tages bin ich Dienstleister und wenn die mich nicht mögen, ist mir das vollkommen egal. Solange ich denen gute Bilder liefere und solange die mich dafür bezahlen, ist es auch vollkommen okay. Da muss ich mit denen nicht gut befreundet sein.
Darum geht's ja. Ich bin ja auch nicht mit allen Leuten, die das Fertigprodukt meiner Anlage, die ich betreue, konsumieren, sage ich mal, bin ich ja auch nicht mit jedem befreundet und ich bin mir sicher, dass jeder, der diesen Podcast aktuell hört, schon ein Produkt, was von einer der Linien, welche ich betreue, kam, in der Hand hatte.
Was machst du? Ja,
und ich bin in der Taschentuchproduktion im Endeffekt als Elektriker Störungsdienst.
Hauptberuflich. Bei welchem Unternehmen denn? Sag's doch mal.
Demselben wie Danny. Also er ist bei uns für Dampf und für Strom zuständig und ich bin im Endeffekt für die elektrische Betreuung einer Anlage, welche hinten dran im Produktionsdienst also hängt.
Ihr zwei macht Taschentücher.
Klopapier, Taschentücher.
Also alles das. Papier ist der Überbegriff, aber ich bin im Kraftwerk, ich mache Strom und Dampf.
Das genau, also, und Chemikalienrückgewinnung.
Also ihr produziert die Dinge, die man als alleinstehender Mann abends so braucht.
Genau. Ja, genau.
Wenn man Schnupfen hat zum Beispiel.
Für ja, genau.
Das ist ja auch mal interessant. Aber ja, ich gebe dir, Erik, vollkommen recht. Also ganz ehrlich, das ist halt eben genau der Punkt. Ich arbeite momentan in einer Marketingagentur. Ich bin auch jetzt nicht mit jedem Kunden, den ich heranhole, den ich gewinne, bin ich ja nicht gut befreundet. Was ist denn für ein Scheiß?
Natürlich.
Der bezahlt mein Gehalt, fertig.
Also. Richtig.
So, Dan, komm jetzt.
Endlich kommen wir zu dem großen Hauptthema. Wir haben eigentlich schon einen Teil davon abgearbeitet, aber es ist belanglose Fotos versus Fotografie mit Bedeutung. Was macht für euch ein Foto belanglos? Und die Gegenfrage, was ist für euch ein gutes Foto mit einer tiefen Bedeutung? Was macht es für euch aus und was bewegt es in euch?
Also ich würde sagen, gute Fotos sind auf jeden Fall alle, die du auf Instagram als Reel angezeigt bekommst mit Foto-Hack.
Also, ja, und Hashtag felt cute, might delete later.
Ja, und irgendwelche Sachen ins Bild rieseln lassen und durchgerollte Zeitungen fotografieren. Und ist mein absoluter Favorit.
Ja. Der schickt mir da ja immer diese Reels und diese...
Ich ziehe so eine Scheiße magisch an.
Photography-Tutorials.
Ja.
Wenn die dann...
Hier, guckt euch meine Lightroom-Presets an.
Ich ziehe diese Scheiße magisch an, ist aber auch der Satz des Abends.
Ja, macht er scheinbar wirklich, ne? Der Algorithmus ist ganz auf seiner Seite und dann schickt er mir die Dinger natürlich.
Ja, klar.
Und ich gucke mir das an und denke mir da, oh mein Gott, was eine gequälte YouTube-Kacke.
Scheiße. Ja,
bitte. Ne? Das ist so richtig. Die versuchen zwar was Kreatives umzusetzen, aber das Endprodukt ist einfach, man sieht, dass es einfach ein künstliches, nicht aus der Situation entstandenes Foto ist, sondern einfach ein... Die Situation wird forciert.
Ja.
Hey, guck mal, so und so sieht's aus. Ganz viel Lightroom, ganz viel Photoshop.
Oh oh.
Es sieht einfach schrecklich aus. Erik schickt mir das wirklich täglich.
Oh und
ich zieh's magisch an, kein Scheiß.
Und er schickt mir auch immer gern Fotografen, wie er jetzt ja gerade eben schon erwähnt hat, mit Sony-Kameras, aber auch er schickt mir auch gern Fotos von Hasselblad gemacht, ne? Also von Fotografen, die mit Hasselblad fotografieren. Und diese Fotos sind technisch zwar perfekt, aber denen fehlt alles. Jede, jegliche Emotion
ist nicht vorhanden. Pass auf, dann sag nicht Foto, sondern sag Abbildung.
Da hast du vollkommen recht. Es ist eine Abbildung, mehr ist es nicht.
Und das, was die Kamera macht, ist eine Abbildungsleistung, sonst nichts.
Ja, gebe ich dir zu 100% recht.
Ja. Ich mag...
Aber wer von euch beiden möchte denn anfangen?
Nee, Erik fängt...
Warte, kann man das erkennen?
Oh, das ist, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Also ich bräuchte jetzt Taschentücher. Ich weiß nicht, ob zum Weinen oder zum, keine Ahnung.
Zum Kacken.
Ja.
Ich habe schon Diarrhoe.
Aber da kommen wir zu deinem Podcast, den du mit deinen Kollegen aufgenommen hast, Robin.
Ja.
Dieses Bild, ne? Das erinnert mich an das Gespräch mit der gelben Jacke oder rote Jacke und rote Schuhe und rote Mülltonne.
Ja.
Und alles ist schwarz-weiß. Und
oh Gott.
Ja, das ist...
Ich musste kotzen.
Ja. Ja,
aber es gibt Menschen, die wollen sowas. Es gibt wirklich Menschen, die wollen explizit solche Fotos von sich haben. Und das verstehe ich nicht. Aber das ist eine andere Sache. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ich bin nicht auf der Position, mich darüber zu beklagen. Ich kann nur Dinge an Danny weiterleiten, die ich persönlich für mich als nicht relevant sehe, weiterleiten, um seine Meinung dazu abzufragen. Die ist meistens die identische zu meiner. Ja. Das ist auch gar nicht abwertend. Ich will nicht wissen, wie viele Leute meine Fotos an ihre Kollegen schicken und sagen, ha, guck dir mal den Spasti an, was für schlechte Fotos der macht. Das ist mir auch vollkommen egal. Oder guck mal, der schießt mit HP5 und entwickelt mit Rodinal, hahaha, guck dir das Kakorn an. Ja, das ist mir auch scheißegal, weil ich mache mein Ding, was ich will und was ich auf meiner Instagram-Seite zeige, ist meine Kunst, ja, und wer es nicht sehen will, soll mir halt nicht folgen. Und wenn du dann halt auf Instagram irgendwelche gesponsert Links machst mit schlechter Kackfotografie, dann musst du damit rechnen, dass es weitergeleitet wird. Ja, mit, guck dir mal das an. Der Typ verlangt 120 Euro für ein Shooting. So, dann, so Sachen.
Da hat er mir was Tolles geschickt.
Oh, das war spitze. Robin, möchtest du dich nicht mal auf JPEG fotografieren lassen, das Bild nicht nachbearbeiten lassen? Ich kenne da bestimmt 10 Adressen.
Immer. Also ich.
Aber es sind in der Regel Sony Alpha 7 4, ja. Also
ja,
ich meine, das ist eine gute Kamera, das ist eine sehr teure Kamera und wie wir alle wissen, ich liebe ja auch den Satz, boah, deine Kamera macht voll gute Bilder.
Ja, und deine Pfanne brät ein gutes Steak, ne?
Richtig, ja.
Du, also es gibt so eine Sache und zwar, Wir haben zwei Gruppen bei WhatsApp, und zwar eine Gruppe ist Analogistan, das ist ein Land, das ist weit weg, und da kommen wirklich nur coole Menschen rein, deswegen, also diese Gruppe, WhatsApp-Gruppe heißt Analogistan, und da schicken wir uns dann teilweise auch gerade so lustige Fotos von, ich sag jetzt mal vorsichtig, Straßenfotos aus einer Situation heraus. Die schicken wir uns dann hin und her und bewundern diese. Wirklich, also es ist ja wirklich so, dass man muss sowas ja erstmal sehen. Also man muss ja erstmal einen roten Bus mit einer roten Decke über einem Rollator, das muss man erstmal sehen. Und ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Ich gehe ja vollkommen blind durch die Welt und ich sag mal so, ein gelbes DHL-Auto von einem gelben Briefkasten, wer das sieht, das ist schon eine Meisterleistung.
Das ist Next Level.
Ja, das ist Next Level. Und von daher, ich bewundere das wirklich sehr. Das ist so das, was in Analogistan abgeht. Und wir haben noch eine andere Gruppe, die nennt sich Fachanalyse Fotografie. Das sind beides geschlossene Gruppen. Also nein, ihr müsst jetzt keine Anfragen stellen. Da kommt keiner rein und kommt auch keiner raus. Und, in Fachanalyse Fotografie ist es wirklich so, da schicken wir uns dann wirklich, also ich nenne es immer, diese Gruppe ist die Jauchegrube der Fotografie. Das ist wirklich das größtmögliche Elend, was es in irgendeiner Weise gibt. Und jeder, der mich kennt, ich bin der meistgehassteste Fotograf Deutschlands. Es ist so, ich habe mich vor kurzem aus Spaß mal wieder in eine so eine Gruppe einladen lassen, und zwar in so eine Facebook-Gruppe, die hieß Hobby Models und Fotografen Only TFP, No Pay.
Oh Gott.
Ja, du bist vollkommen zurecht gerade unter deinem Tisch gekommen.
Ich habe mich eingeschissen, ich bin nicht gekommen.
Ach so, okay. Bei den Inhalten, die dort publiziert werden, ist es ja so, also in der Gruppenbeschreibung steht ja auch drin, dass man keine Kritik äußern darf. Jetzt ist es natürlich so, wenn man zu mir sagt, Robin, du darfst keine Kritik äußern, dann lasse ich das halt auch. Ne, dann mache ich das ja nicht, das ist ja Quatsch. Ne? Also ich soll das nicht machen, dann mache ich das nicht. Das ist genauso wie, man soll Fotos nicht unterbelichten, man soll kein Gras rauchen, man soll vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr haben, solche Dinge, das soll man alles, man soll abends beim Einschlafen die Hände über der Bettdecke haben. Das sind alles Dinge, an die halte ich mich, immer. Und dementsprechend habe ich da auch keine Kritik geäußert. Ich hatte aber einen schwachen Moment. Sagen wir mal so, ich hatte schwache 90 Minuten, weil ich glaube, Bochum hat verloren. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, dort mal meine Meinung zu äußern. Und ich bin dann rausgeflogen innerhalb von kurzer Zeit, weil ich Leute dort als Lügner entlarvt habe, die mir erzählt haben, dass sie ein photogeshopptes, also ein Model, total perfekt ausgeleuchtet vor einem See fotografiert haben, der bei ihnen um die Ecke ist und das on location passiert ist. Und dann habe ich nach dem Bild gegoogelt und dieses Foto von dem See ohne Model ist ein Kalenderfoto. Das kannst du einfach in so einem 2020-21 Jahreskalender.
Oh Gott.
Das ist ein Stockfoto. Und dann habe ich das halt da auch veröffentlicht und habe das dann auch gesagt und habe dann auch gesagt, dass das wirklich echt Lügerei und Blenderei wirklich par excellence ist. Und solche Menschen treiben oder solche Fotografen, die dann aber auch über sich selbst schreiben in der Modelkartei, könnte auch, also Wahnsinn, die schreiben dann, die haben 30 Jahre Erfahrung. In was? In Lügen oder was? Oder in Photoshop-Skills? Oder aber in Fotografie ganz bestimmt nicht. Und das trägt, also kennt ihr diese kindliche Freude, die man früher hatte, wenn man eine leere Bierflasche einfach gegen eine Wand geschmissen hat und dann ist die so zerplatzt, so paff, und dann ist das kaputt gegangen. Diese Freude an der Zerstörung. Kennt ihr das?
Ja, klar.
Ja, so, und das habe ich da auch. So, und dann sehe ich, das ist gar nicht, ich reg mich da nicht drüber auf, ich verschwende keine Lebenszeit, das ist alles gar nicht der Fall, sondern das ist wie früher, wenn man so eine leere Bierflasche so ganz revolutionärmäßig mit 16 gegen so eine Wand geschmissen hat, weil man so gegen das Establishment war. Und das habe ich da auch. Und dann schreibe ich da drunter, das ist die größte gequälte Scheiße, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, die jemals eine Kamera verlassen hat. Und das Problem ist jetzt aber, dass ich aus dieser Gruppe rausgeflogen bin. Ich weiß gar nicht, warum. Also,
komisch. Wahrscheinlich, weil deine Kamera diesen Silent-Shutter-Modus nicht hatte.
Ja, oder...
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Nö. Der Priester hat die Gruppe geleitet, wo du ohne Silent-Shutter-Mode fotografiert hattest.
Ja, es kann aber auch einfach sein, dass ich einfach gesagt habe, dass ich eine 100-Kilo-Rentnerin in einem weiß durchsichtigen Negligé mit roten High-Heels auf einer Leopardendecke vor einer Gardine in einem Wohnzimmer nicht gerade für qualitativ hochwertige Fotografie oder auch großartig qualitativ hochwertiges Modeltum halte. Es kann ja sein, dass das auf, sagen wir mal, ein bisschen ablehnende Haltung gestoßen ist, ja, meine Meinung, so, und daraufhin wurde ich halt aus dieser Gruppe rauskomplimentiert. Jetzt habe ich aber das große Glück, dass ich ja noch in einer anderen Gruppe drin bin und die handelt nur von Streetfotografie. So, oh Gott. Und jeder, der mich kennt, weiß ja auch, dass ich bin ja der größte Fan von Streetfotografie, schlechthin, weißt du, ich sage ja, roter Bus mit roter Decke auf einem Rollator, das ist für mich, weiß ich gar nicht, das ist für mich Endstufe. Das ist Alpha und Omega.
Da passt halt auch einfach alles, da passt einfach die komplette Komposition.
Genau. Ja. Aber am besten ist das Bild noch schwarz-weiß und nur diese Farben sind sichtbar.
Ja, nee, das sowieso.
Ja, nee, das war in einer anderen Gruppe, da gab es das schon noch, aber nee, bei den Straßenfotografen, da ist das nicht so, also da ist schon noch ein Verständnis für, sagen wir mal, zeitgemäß. Aber da wird wirklich alles für Fotografie, Kunst und Schrott verkauft, was es gibt. Und es gab ja da, wie gesagt, auch ein so ein Bild oder zwei so Bilder, die einfach nichts, einfach gar, das waren, also wirklich, da hat jemand einen Müllhaufen fotografiert. So, und da habe ich dann auch drunter geschrieben, okay, tut mir wirklich total leid, aber diese 125. Sekunde Verschlusszeit, ne, die gibt dir keiner mehr wieder. So, wenn du nachher, pass auf, du liegst nachher auf dem Sterbebett. So, und dann kommt der Sensenmann an und sagt, pass mal auf, Danny, erinnerst du dich dran? Du hast damals, ne, bist du da durch Mannheim oder wo du da gelebt hast, bist du durchgelaufen und dann hast du dieses Bild gesehen, hast deine Kamera rausgeholt und hast abgedrückt und deine Verschlusszeit war nur 125 Sekunden. Hättest du die gerne wieder, um nochmal ganz kurz deine Kinder zu sehen? Dann sagst du, ja, bitte. Und dann sagt er, fick dich. Auf gar keinen Fall. Du hast damals diesen dreckigen scheiß Müllhaufen fotografiert für nix. Für nil, für gar nichts, für einfach umme, für total irrelevant, belanglose Scheiße, einfach nur, weil du meintest, du wärst der größte Streetfotograf der Welt. Fick dich. Diese 125. Sekunde gebe ich dir jetzt nicht mehr wieder, stirb gefälligst. So. Und so wird's laufen. So wird's laufen.
Du bist auf dem besten Weg, der Beliebteste zu werden.
Ja. Aber so wird's laufen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Erinner dich an meine Worte, wenn du auf dem Sterbebett bist. Erinner dich an meine Worte.
Also lieber keine Müllhaufen
fotografieren. Ich habe mich fotografiert, also nur um das nochmal klarzustellen.
Nee, du warst es nicht. Danny, du hast mich schon fotografiert, das ist ungefähr gleichgestellt.
Das war so ein 1,70 Meter großer Scheißhaufen.
Ja, genau. 1,76 bitte. Aber ist auch nicht groß.
Wir sind. Wie bitte? Mach du noch deins fertig, komm.
Wer?
Achso,
Ja,
okay, ja. Jetzt haben wir ein bisschen durcheinander geredet, aber dafür sind wir ja bekannt bei Großkörnig. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen will, ja, wollte, dadurch, dass ich mich vorhin auch sehr abfällig geäußert habe zu ein paar Nischen der Fotografie, ja, ich sehe mich persönlich in keinster Weise als guten Fotograf an. Ich bin mit sehr vielen Sachen, die ich fotografiere, nicht so zufrieden, wie ich es gern sein würde, ja, aber ich finde, es ist ein großer Teil auch immer noch vom Lernprozess, weil man darf nie zu zufrieden sein, aber ich finde, es gibt sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Fotografen, welche qualitativ auf einem höheren Level sind wie ich, und ich sage das jetzt nicht einfach so, aber ich fotografiere auch erst seit 2,5 bis 3 Jahren, davon erst 1,5 Jahre analog ungefähr oder 2 Jahre analog mit Unterbrechung. Und ich finde jetzt nicht, dass ich auf einem schlechten Weg bin, auf keinen Fall, ja, aber ich sag mal so, ich nehme jetzt meine Bilder, ich lade sie bei mir auf Instagram hoch, aber ich poste sie in keine Fotografie-Facebook-Gruppe, ja, und sag, guck mal, heute ein schönes Shooting mit dem lieben Danny gehabt, danke für deine Zeit, ja.
Zauberhaft, anmutend.
Hashtag Sony A7R3, Hashtag Sony Photography, Hashtag
Boys was, of Facebook.
Wovon ich ein richtiger Fan bin, ist ein portables Blitzsystem. Draußen, perfekt ausgelichtet, auf Blende 11 oder 12, ein Porträt. Ich lieb's, ja. Dann am besten darf die Klarheit auch noch die 50% bis 60% bis 100% nicht unterstreiten.
Regler ganz nah.
Scheiß auf Bokeh, 100. Die Unschärfe mache ich einfach mit einer Maskierung selbst, ja. Mhm. Und dadurch, dass mit einer Sony geschossen wurde, ja, weil die Sony so einen krassen Dynamikumfang hat, ziehe ich auch einfach noch die Sättigung ein bisschen hoch, ja. Und dann wird nachgeschärft.
Und wenn du dir dann noch
die Schärfe
ins Spiel. Pass auf, und wenn du dir dann noch LSD reinpfeifst, ne? Dann kannst du das Bild in seiner Gänze genießen.
Klingt nach einem entspannten Freitagabend, ja.
Danny.
Wir haben jetzt im Endeffekt das Thema belanglose Fotografie abgehakt dadurch.
Das stimmt.
Definitiv.
Jetzt kommt's
hinlänglich.
Bedeutungsschwangere Fotografie oder gute Fotografie. Woran macht ihr das dann aus? Da dass muss
die,
es ja
dass die von das mir gewisse kommt.
Etwas geben.
Ja, genau.
Da würde ich gerne den netten Max Kuckelkorn zitieren. Ja, würde ich ganz gerne zitieren. Und zwar, ein Foto ist dann gut, wenn es mich abholt. Wenn ich es mir angucke und es mich einfach mitnimmt und es mir gefällt, wenn es für mich einfach stimmig ist, was da abgelichtet wurde, wenn eine Szenerie erschaffen wurde mit diesem Bild, welche so einfach nicht vorhanden war, ja, in dem Moment, wo ich das Foto gemacht habe. Ich kenne es, Danny und ich fotografieren häufig die gleichen Motive zum gleichen Zeitpunkt und wechseln uns meistens ab, weil wir Shootings häufig zusammen planen, ja, einfach aus Logistikgründen und, ja, da steckt viel hinten dran. Und es gibt manchmal so Punkte, wo ich mir dann Dannys Fotos angucke und sage, Alter, ich erkenne meine Wohnung so nicht mehr wieder, wo wir geshootet haben. Ja? Und das, finde ich, sind Momente, wo ich sage, ey, das macht zum Beispiel ein gutes Bild aus. Weil wenn ich mal einen Film verhau, ja, ob das jetzt Mittelformat, ob das Kleinbild ist oder ob das sogar digital ist, ja, und ich denke mir dann halt, ja gut, ist halt meine Wohnung, ja, so, das ist mein Wohnzimmer, das ist das. Und dann gibt's halt, wenn dann ein paar Bilder rausstechen, nur als Beispiel, wo du nicht siehst, hey, da ist ja mein Sofa, hey, da ist, dann holt's mich zum Beispiel ab, weil du hast was erschaffen, was so nicht vorhanden war und hast es auch noch gut umgesetzt. Und es sieht dabei geil aus. Und jetzt ist der Robin dran.
Ein Taxi ist dann gut, wenn's mich abholt. So.
Boah, war nicht so schlimm. Ich hab nur den Max zitiert und ich fand ja, eigentlich.
Nein, alles gut. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich finde dieses Wort abholen so geil, weil ich hole meine Pizza ab und ich werde vom Taxi abgeholt.
Eine Sony Alpha 7-4 holt dir die Pizza ab.
Ja.
Und ohne das kannst du halt einfach heutzutage nicht mehr fotografieren.
Nein, ja. Nein. Ja, im Endeffekt, das, was der Max da sagen will, ich stimme dem zu. Es muss dich treffen, es muss dich emotional bewegen.
Und, genau.
Ich glaube, das ist einfach damit gemeint.
Mhm.
Es muss dich mitnehmen, wie du den Döner nach dem Kaufhausbesuch, so rum. Mhm.
Kaufhausbesuch ist auch ein schönes Wort, ehrlich gesagt. Genau. Das ist ja ein Kaufhausbesuch. Oh, das ist ja, das finde ich gut. Ich mag ja so alte deutsche Wörter, finde ich super.
Ein berühmter deutscher Poet sagte auch mal, how much is the fish? Und ich würde sagen, genau da machen wir jetzt auch weiter. Und zwar, Robin, wann sagst du denn, ist ein Bild ein gutes Bild? Wie definierst du, wenn du eine Fotografie von dir anguckst und sagst, wow, Robin, da hast du jetzt ein gutes Bild gemacht?
Wann holt dich das Bild ab?
Ich habe 99% jetzt Ausschuss mit meiner Leica gehabt und dieser eine Prozent, was ist es?
Ah, da müssen wir noch mal ganz kurz klären. Sorry, dass ich reingrätsche. Reden wir jetzt nur von eigenen Bildern oder generell. Reden wir generell von der Fotografie?
Generell Fotografie.
Genau, weil ich würde es auch lieber verallgemeinern.
Ich habe den Danny auch nur als Beispiel vorhin genommen, dadurch, dass wir, sage ich mal, das gleiche Motiv fotografiert haben und eine verschiedene Szenerie beide erschaffen haben. Somit habe ich das nur gemeint. Es ist nicht auf unsere Fotos bezogen. Okay, dann allgemein, Robin, wie definierst du ein gutes Bild? Du gehst jetzt auf Instagram, Instagram ploppt auf, du siehst ein Bild, ein Instagram-gesponsert-Link, jetzt Shooting für 180 Euro, du kriegst 4 Bilder aus dem Shooting und wie definierst du dann, ob das Bild gut ist oder nicht?
Komm, wir lassen das Instagram jetzt mal weg.
Okay.
Du siehst ein Foto, scheißegal, wo du es siehst, mich nervt dieses Instagram.
Du gehst
Instagram,
in eine Facebook-Gruppe, TFP-Deutsche.
Nein, du bist irgendwo, du bist in einer Galerie, irgendwo, egal, lass dieses Instagram weg.
Ey,
du siehst ein Foto, was?
Pass auf, ganz kurz, Dan, du musst, pass auf, mich jetzt gleich an H&M erinnern, ganz kurz, H&M. Okay. Und zwar, also erstmal, auch da, lieber Erik, ich möchte auch einen großen deutschen Philosophen hier an der Stelle zitieren, und zwar, der hat nämlich gesagt, die Nudel ist ein Ganztag. So, und von daher, das ist auch riesig gewesen. So, und jetzt an H&M habe ich mich selber erinnert.
Jawohl.
Ey, ich habe, also pass auf, ich kaufe Kleidung hin und wieder bei H&M. So, und ich muss sagen, dass es da ganz, ganz häufig so ist, also wir haben in Hatting, also ich wohne ja in Velbert, aber in Hatting haben wir ein H&M, und da hängen ganz, ganz oft so Kampagnenfotos draußen. Oder was ich auch ganz oft sehe, das sehe ich zum Beispiel in Parfümerien, zum Beispiel sehe ich das auch, da hängen ganz oft Kampagnenfotos draußen und ich denke jedes Mal, Alter, sind die geil. So, und das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob das jetzt irgendwie schwarz-weiß ist oder ob das irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie für Kleidung ist wie H&M, für Parfum, wie es bei Douglas irgendwie verkauft wird oder hängt oder sonst was irgendwie, sondern ich bin einfach sowieso ein sehr visuell orientierter Mensch. Das heißt also, alles, was eine coole Bildsprache hat, das kann zum Beispiel auch ein cooler Film sein, das holt mich ab, ja. Das holt mich ab, das ist der Folgentitel ist übrigens, ihr könnt uns alle abholen. Und das ist aber zum Beispiel genauso, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fahre ich über die Ruhr. Ja, das ist der Fluss, der durchs Ruhrgebiet fließt, falls hier, ist auch egal. So, und da hängen ganz oft so Nebel einfach irgendwie drin. Und ich gucke dann so aus dem Fenster und denke so, boah, sieht das geil aus. Und das hat gar nicht mal so viel damit zu tun, ob das jetzt irgendwie ein Foto ist oder nicht, sondern ich bin einfach ein insgesamt visuell geprägter Mensch. Ein Foto, was mich abholt, hat, wie ich finde, das fußt so auf zwei Säulen. Und zwar einmal muss es für mich sein, so dass das Abbildungstechnische, ich sage jetzt nicht technische explizit, sondern ich nenne es jetzt abbildungstechnisch, weil ich finde, dass die Abbildungstechnik, wie du etwas fotografierst, hängt damit zusammen, was du mit dem Bild aussagen willst. Das ist ja ganz oft so. Ich meine, natürlich ist es zum Beispiel so, um bei dem Beispiel der Parfümerie zum Beispiel zu bleiben, ist es so, da habe ich irgendwie ein Foto gesehen von Johnny Depp, glaube ich, der irgendwie für irgendein Parfüm irgendwie
Sauvage. Gab.
Ja, Sauvage, genau. Super geiles Foto. War ein Farbfoto. War relativ gut gesättigt, sage ich jetzt auch einfach mal. War auch relativ, also das war sehr klares Blau in dem Bild, wenn ich mich dran erinnere. Aber es war großartig fotografiert. Das war einfach ganz. Und ich stand davor und habe gesagt: Fuck, das Bild hätte ich selber gerne gemacht. Das war voll geil. Das ist überhaupt nicht das, was ich mache. Das ist überhaupt nicht das, was du auf meiner Homepage findest oder auf meinem Kanal findest oder so. Aber es ist mega geil. Und ich bleibe davor stehen und sage: Das Bild hätte ich auch gerne gemacht. Das ist immer so ein Qualitätsmerkmal bei mir. Und Vincent Peters hat auch da in meinem Podcast gesagt, und das kann man, also das kann ich so für mich auch 1000%ig so unterschreiben, ist, ein gutes Bild ist ein Bild, das etwas mit dir macht, wenn du es nicht mehr siehst.
Ja.
Das heißt, ey, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe dieses Bild gesehen vor, wann, einem Jahr? Ich glaube, das ist ein Jahr her oder so. Ich habe keine Ahnung, wann das da hing. Ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt erinnere ich mich noch an dieses Bild. Ich habe mich nicht mehr an die Marke erinnert. So war's, das hast du gerade ja gesagt. So, und ich habe mich nicht mehr daran erinnert, keine Ahnung, Marke, ob das der Name war oder keine Ahnung, der Hersteller, ich habe keinen Plan. Aber ich erinnere mich an dieses Foto. Und das ist wirklich, dann ist es ein gutes Bild. Anderes Beispiel ist ein Friseurstudio in Heiligenhaus. Das ist ein Dorf hier bei uns direkt um die Ecke. Da wohnt der liebe Matthias Torrens, In- und Export von analogen Kameras, großartiger Typ. Und wir gehen da regelmäßig oder gingen vor dem Lockdown bei einem Griechen essen. Und schräg gegenüber vom Griechen ist ein Friseurstudio. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Friseurstudio heißt. Kein blassen Schimmer, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, da hing ein großes Bild im Fenster und da war eine Frau drauf im Profil abgebildet. Sehr hartes Schwarz, also sehr tiefes Schwarz. Und die hatte Undercut, also im Profil abgebildet, also von der totalen Seite sozusagen fotografiert. Und die hatte halt eine Seite komplett ausrasiert und die Haare hingen ihr so ins Gesicht. Das sah so ein bisschen aus wie früher die Band Misfits. Und das sah so großartig aus. Das war so toll inszeniert, dieses Bild. Das war so toll vom Bildschnitt her, von der Komposition her. Das stimmt einfach alles. Und das ist für mich eigentlich das, wo ein gutes Bild sich bei mir wirklich oben in der Hirse irgendwie festsetzt. Und dabei kommt es nicht drauf an, mit welcher Kamera es gemacht wurde. Also das ist erstmal, das ist vollkommen egal, weil das steht ja nicht dran. Also ganz ehrlich, bei Douglas steht ja nicht unten rechts drin Shot with a Leica oder mit einer Sony oder siehst Pizza was ordered with a Sony Kamera. Also das ist ja gar nicht der Fall. So, oder in dem Friseurstudio steht es ja auch nicht. Aber ich kann mich an diese Bilder erinnern. Und das ist was, wo ich sage, das macht für mich ein richtig gutes Bild aus. Und man muss ja da auch nochmal immer überlegen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem subjektiven Empfinden und was heißt denn Belang? Oder was heißt belanglos? Oder was heißt relevant oder was heißt irrelevant? Da muss man ja auch nochmal explizit drüber reden. Aber für mich ist ein gutes Foto das, worüber ich jetzt noch reden kann, obwohl ich keinen Plan mehr habe, was es eigentlich war, warum ich es eigentlich gesehen habe, aber ich weiß, dass ich es gesehen habe und ich kann es euch genau beschreiben. Das ist für mich ein gutes Foto.
Kann ich sehr genau so unterschreiben. Also,
das Krasse ist ja auch, wo du schon gesagt hast, H&M, und ich stand letztens auch beim H&M an der Kasse und ich sehe diese Fotos und denke mir, ey, richtig, richtig geile Fotos. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch eigentlich eher selten, dass bei sowas Belanglosen wie H&M, also was heißt belanglos, ist eine
Discounter-Kleidungskette, ist doch vollkommen okay.
Und dann waren da einfach richtig gute Fotos. Und mit dem Sauvage, mit diesem die Werbekampagne mit Johnny Depp, das ist mir auch direkt in den Sinn gekommen, wo du es dann gesagt hast. Deswegen kam ich auch gleich auf die Marke.
Es ist Dior.
Hast du vollkommen. Genau, Dior Sauvage ist aber das Parfüm.
Ja, genau, genau.
Und es ist mir dann auch direkt in den Sinn gekommen. Und ich wusste auch genau, wie das Bild aussieht. Es war nämlich ein sehr blaues Bild.
Ja, und er krempelt, ich habe es gerade gegoogelt, er krempelt sich gerade den Ärmel hoch, genau. So, und, genau. Er guckt so in die Ferne und im Hintergrund siehst du so ein bisschen so eine Wüstenlandschaft. Und ich denke mir so, fuck, was für ein geiles Foto.
Genau.
Ja. Da gibt es aber auch eins. Da
gebe ich jetzt vollkommen recht, aber was mir jetzt
auch. Warte ganz kurz, Erik, du willst jetzt da sagen, wo er im Lagerfeuer sitzt, ne?
Nein, ich will das sagen, wo er den Mund voll mit Würsten hat und Sausage for Man. Das fiel mir jetzt noch ein. Ja. Kennst du das
auch
nicht, denn?
Nein, ist aber auch gut.
Stehe ich auf dem Schlauch? Was?
Warte ganz kurz. Während ich es dir raussuche, würde ich noch ganz kurz was für die Zuhörer einwerfen. Und zwar, was ich richtig feiere, ich habe im Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich gedacht, du Erik, brauchst mal wieder Hosen, ja? Dann bin ich auf die Website auf eis.de gegangen und habe mir eine arschfreie Hose aus Lack gekauft. Richtig. Die kam nicht so gut an meinem Familiengeburtstag.
Ich habe jetzt schon mega Beileid an die Leute, die das bis hierhin echt gehört haben. Wirklich mein aufrichtiges Beileid und aus tiefstem Herzen wirklich vielen, vielen herzlichen Dank.
Ihr habt nicht mein Beileid, ihr habt meinen höchsten Respekt.
Aber was ich sagen wollte, die Website auch von einer Modediscount-Kette und zwar von Zara. Die Website ist absolut genial. Ich weiß es nicht, es sieht aus, als ob alles auf Film fotografiert ist. Ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen, aber diese Website ist so dermaßen genial aufgebaut, dass zumindest war sie es im Dezember, wie es jetzt ist. Was schaust du, Danny? Ach so, ja.
Sausage.
Nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte das hier.
Wir erklären es ganz kurz für die Leute, die jetzt natürlich nur den Podcast hören. Ein Bild, wo Johnny Depp einfach den ganzen Mund voll mit Würstchen hat und es steht unten drunter Sausage.
Wir können den Link zu dem Foto auch gerne in die Shownotes packen.
Ja, bitte, bitte. Ja. Es ist es wert.
So, definitiv. Also noch die Zara-Seite, ja.
Ja.
Finde ich absolut genial. Ich meine, ja, so wie es aussieht, dass es auf Film fotografiert ist, ja, kann dafür die Hand natürlich nicht ins Feuer legen, weil du kriegst natürlich den Blick auch ziemlich gut hin. Ich glaube, er hat die Seite gefunden.
Ja, ja, super. Also dann die Startseite ist ein Killer.
Ja, dann ist er noch so aufgebaut wie im Dezember.
Ja.
Ich fand ich absolut genial. Ich sagte auch zu meiner Freundin, wow, ist diese Seite unübersichtlich und wow, sind diese Fotos geil. Und jetzt versuch mal Hosen zu finden. Du brauchst 2 Stunden und wehe, du klickst zurück, dann musst du alles wieder durchklicken. Aber die Fotos sind geil und deswegen war ich sehr gerne auf dieser Seite und deswegen habe ich auch Hosen gekauft und auch aus dem Grund, weil sie 50% reduziert waren.
Ja.
Jo, aber so wie du die H&M-Fotos gesehen hast, Robin, so habe ich diese Zara-Website gesehen und ich finde es bis heute genial.
Ey, und das ist der Punkt, weißt du, entschuldige, denn das ist einfach der Punkt, wisst ihr? Und jetzt ganz kurz, es gibt, um nochmal auf eigene Fotos, Dan, zurückzukommen, ganz kurz noch, weil das ja auch Teil der eigentlichen Frage war. Ich habe Bilder im Kopf, also was ich ja immer sage, ist, die Bilder, die ich zeige, öffentlich, egal ob bei Instagram oder auf meiner Homepage oder sonst wo, oder die Bilder, die ich auch, was weiß ich, die ich drucke oder so, das sind alles Bilder, die ich mir auch hier so in meine Wohnung an die Wand nageln würde. Das ist immer so mein Anspruch an mich selbst. Und es gibt, also gerade wenn ich Fotos mache, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich selber für mich fotografiere, also Shootings mache, Streckenfotografie, was auch immer, also wirklich da, wo kein Geld fließt. Da ist es für mich wirklich so, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch, deswegen kann ich mich auch so fürchterlich gut aufregen, weil das kommt aus meinem tiefsten Innern, das meine ich wirklich total ernst. Deswegen, ihr könnt mich auch alle hassen oder ist mir alles scheißegal, wirklich, aber ich stehe halt total dazu, dass das halt mega emotional ist, was ich mit der Fotografie verbinde. Und für mich ist ein gutes Foto eins, wo ich drauf gucke und sage, ey, Alter, dass ich selber nicht glauben kann, dass ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass ich es gemacht habe, weil ich es ja gemacht habe. Also ich war ja dabei. So, und auch da übrigens ist die eigentliche Couleur der Fotos, die mich bewegen, komplett unterschiedlich, gehen von A bis Z. Ich habe mein bestes Foto 2020 ist ein Foto von der lieben Isabel in den Dünen von Ostkapelle und das ist kein so ein Fashion-Beauty-Ding, sondern das sieht aus wie ein Filmplakat. Das ist der Burner, könnt ihr auch bei mir auf Instagram sehen. Da sieht man die so, den Rücken sieht man und die steht in den Dünen. So, aber damit verbinde ich zum Beispiel auch einen ganz tollen Tag. Problem ist, das sieht kein anderer Mensch, dass ich auch noch eine mega gute Frikandel gegessen habe und weißt du, solche, das merkt halt keiner. Eins meiner absoluten Lieblingsfotos steht vorne jetzt bei mir hier im Eingangsbereich, gerahmt in einem IKEA-Rahmen. Das ist ein Foto, 35mm Fomapan, total Arsch. Also das sieht aus wie Erbsensuppe in Alpina-Weiß reingefallen mit so ein bisschen Schwarzanteil. Das ist ein Bild von meinem Pferd, das ich ja letztes Jahr leider einschläfern lassen musste. Das bedeutet mir unfassbar viel, dieses Foto bedeutet mir so viel. Und in meinem Wohnzimmer hängt eine Schallplatte, da sind vorne 4 Fotos drauf, davon habe 2 ich gemacht. So, dieses ganze Ding wird weltweit verkauft. So, und das sind so Bilder, wo ich selber sage so, boah, krass, ey, das ist das, was das macht, das war ich. So, und manchmal kann ich das, und deswegen sage ich ja, ich darf deswegen auch so scheiße über andere reden oder ich darf deswegen auch so scheiße über mich reden, weil ich so scheiße über mich halt auch denke. Weil ich halt sage, 99% meiner Speicherkarte ist Schrott. Aber die 1%, die da rauskommen, ne, egal ob es Glück war, egal ob es handwerkliches Können war, egal ob es Zufall war, egal ob es meine Expertise war, diese 1%, die da hinten auf der Speicherkarte drauf sind, ne, das war ich. Das war mein Auge, das war mein Hirn, das war mein Herz, das war mein Auslösefinger. So, und dann, klar, wie gesagt, es gab Leute, die haben mich letztens bei so einem Zoom-Meeting, haben die mich irgendwie überheblich und arrogant genannt oder so, ist mir scheißegal.
So, aber ganz ehrlich, das ist das, was ich da mache, das mache ich. So, und das gefällt einigen Leuten. So, es sind nicht viele, aber es gefällt einigen Leuten. Und deswegen kann ich auch einfach mal sagen, ey, weißt du was, das, was ich mache, ist richtig geil. Warum? Weil ich stehe dahinter. So, und das, was ich mache, ist richtig geil deswegen, weil, nochmal, 99% dessen, was ich mache, ist echt Schrott. Aber das zeige ich halt nicht. Und deswegen ist das, was ich eigentlich draußen zeige, ganz okay. Sorry.
Alles gut.
Ich werde immer so emotional.
Ist aber auch gut so. Ich finde, ich denke mal, für Zuhörer, wer es bis hierhin ausgehalten hat,
ja.
Das ist schon ein ziemlich informativer und auch lockerer Podcast generell ist, den man sich einfach mal an einem Sonntagabend anhören kann. Wir nehmen, kleiner Plot-Twist, wir nehmen auch am Sonntagabend auf. Deswegen, wenn wir diesen Vibe, den wir jetzt hier gerade leben, an euch weitergeben können, dann haben wir schon mal viel erreicht. Ja. Ob ihr danach klüger seid, sei mal dahingestellt. Ja. Aber an sich, denke ich, hört sich das alles mal ganz gut an. Ja.
Ja, klar. Also ich bin auch super zufrieden. Aber ich habe da noch eine Frage, weil mir ist aufgefallen, dass wenn ihr jetzt über Fotos, die euch abholen oder wie war's, treffen, keine Ahnung, da redet ihr meistens über Porträts.
Mhm.
Sind es wirklich auch nur Porträts, die in euch da was bewegen, euch auf lange Zeit irgendwie emotional noch in Erinnerung bleiben? Oder gibt es da andere Fotos? Weil wenn ich über die Fotos jetzt reden würde, die mich wirklich da emotional auf längere Zeit beschäftigen, dann sind es in den seltensten Fällen Porträts. Und
das ist interessant.
Ja, ich glaube, dass Porträts nicht so gut, das ist jetzt schlecht zu sagen, Emotionen rüberbringen. Natürlich, da ist eine Person, die kann traurig sein, die kann glücklich sein, die kann sexy sein, aber so wie das Bild, welches ich euch geschickt habe von René Bourri, ich habe es auch in die Story geladen gehabt, wo dieses Haus zusammenfällt mit diesem Feuerwehrmann,
ja!
Bei dem Brand.
Ja, das ist genial.
Sowas, ich sehe dieses Foto und es trifft mich direkt. Und nur um jetzt vielleicht auch bei dem Fotografen zu bleiben, René Bourri, da war ich mal auf einer Ausstellung in Verona. Er ist ein sehr, sehr berühmter Magnum-Fotograf, Schweizer. Und er hat im Vietnamkrieg zum Beispiel auch Fotos gemacht. Von Menschen, von Arbeitsmitteln, von Kriegsmaterialien. Fast alle Fotos haben in mir was bewegt. Und ich habe, die Ausstellung ist schon ewig her. Und ich denke wirklich noch sehr, sehr oft an diese Ausstellung. An die Fotos. Die haben in mir tief drin was getroffen. Und dabei ist mir aufgefallen, warum trifft es mich? Erstens, weil die Thematik halt eine sehr, sehr interessante ist. Vietnamkrieg, Leid von Leuten oder dieses brennende Haus, wo dann zusammenfällt, genau den Auslöser zu drücken in dem Moment, wo diese Mauer runterkommt. Einfach atemberaubend. Aber mir ist aufgefallen, dass ich dieses Gefühl meistens nur bei alten Fotos habe. Und da habe ich mit dem Erik privat schon oft drüber geredet. Das ist die ein bisschen Nostalgie-Effekt, der sich da einschleicht bei mir. Ich sehe diese alten Bilder, ich sehe diese alten Zeiten und das berührt mich mehr als jetzt ein modernes Foto.
Mhm.
Und das, du hast als Beispiel den Vincent Peter genannt.
Mhm.
Sehr toller Fotograf und ein sehr schlauer Typ. Ich habe die Podcast mit ihm und dir zusammen, ich habe sie geliebt, es waren wirklich atemberaubend. Und die Fotos, die er macht, die haben für mich diesen Nostalgie-Vibe. Ganz komisch, aber es ist einfach für mich, obwohl es ein aktuelles Foto ist, zum Beispiel von der Emma Watson oder so, es ist trotzdem nostalgisch, trifft es mich. Es klingt jetzt doof, aber es ist einfach so. Es tut in mir dieses Gefühl von Nostalgie hervorrufen. Das ist mein Beitrag dazu.
Mhm. Also,
das war.
Ja, ja, also wenn ich darauf antworten darf an der Stelle.
Gerne.
Nee, also es sind überhaupt nicht nur Porträts, es ist einfach durch die Bank. Also das ist komplett durch die Bank, jede Couleur. Also zum Beispiel mit dem Bild vom René Bourri hast du mich zum Beispiel total begeistert, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Also allein schon dieses Bild ist der absolute Knaller. Klar, Porträts sprechen mich natürlich insofern einfach an, einfach weil ich selber Porträtfotograf bin und weil es natürlich so eine Bildästhetik hat, die ich selber irgendwie schön finde. Aber wie ich schon sagte, also was mich halt auch mitnimmt, sind tolle Fotos von anderen Dingen. Also ich erinnere mich da an Carina Maywald, ist eine Fotografin aus Meerbusch hier bei Düsseldorf. Die hat eine Fotostrecke geschossen, die heißt Heart of a Racehorse. Also die hat Rennpferde fotografiert beim Abendtraining und das ist, Alter, als ich die Strecke gesehen habe, wollte ich eigentlich meine Kameras verkaufen. Also ehrlich, ich habe gesagt, ich fotografiere nie wieder, weil das, was die da gemacht hat, ist der absolute Knaller. Das ist der absolute Burner. Und ich wollte die Kameras wirklich verkaufen, wollte sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie angeln oder so, ich mache was völlig anderes. Aber das, also never. Das ist zum Beispiel was mich total erreicht. Die Konzertfotografie zum Beispiel von Mathieu Bitton finde ich unfassbar gut. Auch übrigens Leica-Fotograf. Der macht super geile Live-Fotos von John Mayer zum Beispiel. Einfach großartig. Was mich natürlich auch aufgrund meiner Leidenschaft für die Berge oder für den Alpinsport sozusagen, ich komme ja auch aus einer Alpinistenfamilie, sind natürlich auch so alte Aufnahmen von Bergen und Bergsteigern, gerade im Himalaya oder in Tibet und Nepal, also so auch so ein bisschen so kulturhistorische Aufnahmen so aus dieser Region. Es ist völlig egal. Also das spielt für mich wirklich keine Rolle. Auch wenn du mir ein schönes Bild vom Bochumer Förderturm zeigst, dann finde ich ihn auch schön. Also es muss halt einfach was mit mir machen. Also ich muss für mich selber einen Bezug dazu entwickeln können oder aufbauen können. Ich muss den vielleicht gar nicht von vornherein haben. Aber ich muss mich irgendwo in dem Bild, in dem Sujet, was abgebildet ist, in dem Inhalt, muss ich mich vielleicht irgendwie an irgendeiner Stelle wiedererkennen können. Wenn mir das total fremd ist, das, was da abgebildet ist. Wenn mir der Inhalt des Bildes total fremd ist, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann, zum Beispiel Autos sind so eine Sache. Ich kann mit Autofotografien nichts anfangen, null. Zeig's mir, ich sag, nee, kann ich nichts mit anfangen, alles cool. Oder keine Ahnung, ja, ne, ich sage Streetfotografie, da ist viel halt auch, wo ich nichts mit anfangen kann, dann macht das Bild halt auch nichts mit mir. Aber wenn ich selber schon sage so, okay, das hat irgendwie was, irgendwie hat mich das vielleicht im Laufe der letzten 37 Jahre schon mal beschäftigt, dieses Thema, was da abgebildet ist oder das, was da, diese Welt, dieses Sujet, dann kriegst du mich. Also damit kriegt man mich.
Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt auch rausgehört, die emotionale Bindung, die du hast. Ich glaube, dir fällt es leichter, Fotos besser zu finden, wenn diese emotionale Bindung da ist. Zum Beispiel so wie mit dem Pferd. Da war mir gleich bewusst, klar, natürlich, Robin hat ein Pferd gehabt, reitet gern. Das trifft ihn natürlich mehr. Da könnte man jetzt zum Beispiel bei mir meinen, dass das mit den Autos der Fall wäre. Aber ich persönlich verabscheue Autofotografie. So dieses typische Car-Photography-Zeugs, das ist für mich ein Graus. Ich gucke das ungern an. Selten, dass da mal einer ist, der mich da packt. Da gibt es zum Beispiel, den habe ich auch schon öfters jetzt genannt, diesen Bart Quickens, der fotografiert nur Porsches auf Film, aber der nimmt immer die Person in den Vordergrund. Das Auto, obwohl er wirklich Bücher nur über Autos, über 911er hat, ist das Auto für ihn immer im Hintergrund, die Person, die zählt, und diese Porträts machen dieses ganze belanglose Autogeschissel da, macht es einfach ansehnlich und wertvoller. Mhm. Ja.
Ich weiß, was. Ey, und also, ganz kurz nur. Ey, diese, ja, und das ist auch wieder so ein Punkt. Die Art der Abbildung, ne? Ist ja, pass auf, also, weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist analog, ne? Was hier, wie heißt der?
Bart Quickens.
Okay, Quickens. Niederländer offenbar.
Genau, richtig.
Okay. Und das ist zum Beispiel aber auch so eine Sache. Was dich da anspricht, ist die Art und Weise der Fotografie als solches. Ist die Art und Weise des Handwerks. So. Wäre dir jetzt egal, ob es ein Porsche ist, oder wäre dir egal, ob es ein Mustang ist, oder wäre dir egal, wahrscheinlich auch, wenn es ein schönes Haus wäre. Aber die Art und Weise, wie er fotografiert, und weil das aus Handwerk ist, dass du selber geil findest, ästhetisch findest und sogar ausübst, deswegen spricht es dich an. Finde ich super.
Ja, kann sein. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, kam mir auch gerade wieder im Sinn, so die emotionale Bindung zum Porsche ist vielleicht für mich auch da, aber ich sehe sie nicht so offensichtlich.
Ja gut, du fährst ja privat ein, du kannst das ja ruhig sagen.
Ja, also, das ist ja, weiß man ja schon, aber das ist.
Ach so, ja.
Diese Bindung, ich glaube, die ist mir jetzt gerade erst gekommen. So, Weißt du, was ich meine? Das, klar, es ist offensichtlich, aber für mich ist es total in den Hintergrund gerückt, weil er diese Porträts halt, diese Person in den Vordergrund setzt mit seiner Fotografie. Und das fand ich halt einfach beeindruckend daran.
Ja, aber es ist, aber unterschwellig ist es vielleicht auch das.
Das kann sein, ja.
Es ist vielleicht auf mehreren Ebenen. Es ist einerseits die Porträtfotografie, andererseits ist es der Porsche, andererseits ist es die Art und Weise der Aufnahme. Also vielleicht ist es für dich einfach noch mehrschichtig, kann ja auch sein.
Ja. Erik, was wolltest du sagen?
Also, was mich am meisten abholt, definitiv, also persönlich, sind Anfänger-Tuning-Auto-Fotografen, welche anfangen, Porträts zu fotografieren und die genauso bearbeiten, als ob es ein tiefer gelegter Dreier-Golf wäre.
Und Car-Girls.
Das ist, oh ja. Gibt's gute, gibt's auch schlechte. Ja, also, das kann man nicht alles in eine Schublade machen. Aber ich verstehe halt nicht, wenn du einen tiefer gelegten Dreier-Golf hast, so eine richtige ATU-Tuning-Shitbox, warum da ein Mädchen halbnackt vorne dran stehen muss. Also macht es dieses Auto dann
besser?
Ich glaube,
aber das ist halt einfach diese Szene, die das dann wieder abdeckt. Mir ist jetzt gerade auch noch mal zu diesem Thema
mit Bud. Da bin ich nicht drin in dieser Szene.
Mir ist jetzt gerade noch mal zu diesem Bud Quickens-Gedöns da wieder aufgefallen, dass es wieder aber die Nostalgie ist, die mich da abholt. Das schwarz-weiße Bild, dieses Nostalgische, er fotografiert oft in den USA, das macht es, glaube ich, auch einfacher mit diesem Nostalgie-Effekt. Ach, das ist einfach, ich glaube, das sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da einfach richtig sind. So, Erik.
Genau, und jetzt mal wirklich mich, ich stöber häufig auch mal durch Bildbände, durchs Internet, durch, auch wenn wir das Thema lassen wollten, durch Instagram. Und mich holen, ehrlich gesagt, die Bilder am meisten ab, die ich mir anschaue. Die bei mir halt innerlich was auslösen, wo ich sage, Alter, ist das ein geiles Foto. Ich wünschte, ich könnte das, was der Fotograf damit ausgedrückt hat, auch einfach aus dieser Szene rausholen. Und hey, irgendwann bin ich vielleicht einfach auf diesem Level, dass ich das so ausdrücken kann. Und sobald ein Foto bei mir in meinen Instagram gespeichert Ordner rutscht, ja, und dann noch in den Ordner Inspiration.
Dann hatte die auf jeden Fall richtig gute Brüste.
Dann nee, dann war das Foto wie ein positiver Schlag in die Fresse für mich und solche Bilder.
Ja.
Die finde ich halt einfach super. Ist schwierig zu beschreiben, was es sind teilweise ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe da von Porträt bis teilweise sogar Fashion, auch wenn ich Fashion-Fotografie für mich gar nicht so sehr mag, ja, bis zu einem Flugzeug, was über eine Straße fliegt, auf Mittelformat fotografiert. Ich habe da so viel Zeug drin, was mich halt einfach, um nochmal das so auszudrücken, was mich halt einfach abgeholt hat, in dem Moment, wo ich es betrachtet habe. Und das macht für mich dann ein Bild aus. Ich kann ja jetzt nicht sagen, hey, das und das und das muss ein Bild für mich haben, damit es gut ist. Es muss mit einer Sony blablabla bla bla auf blablabla bla bla mit einem blablabla bla bla Objektiv fotografiert sein. Das gibt's bei mir einfach nicht, weil in dem Moment, wo ich ein Foto angucke, finde ich es toll. Weißt du, ich bin Mensch, ich liebe, auch wenn ich es eigentlich im Podcast nicht mehr sagen wollte, ich liebe Ergebnisse, welche aus einer Pentax 6-7 mit einem 105 F2.4 Objektiv kommen, ja. Aber deswegen finde ich nicht jedes Bild geil, was ich unter dem Hashtag Pentax 6-7 suche oder Super Multicolted Takuma 105. Ich gucke mir dann ja die Bilder nicht an und denke ich mir dann eher, Alter, mit so einer geilen Kamera hast du so einen Scheißdreck gemacht. Vielen Dank. So,
und dann schickst du
es mir. In der Regel, ja. Und dann schicke ich es dir und dann sagst du, Alter, das ist ja der absolute Scheiß. Ja. Und das sind so die Punkte. Es macht für mich nicht das Gear, was du benutzt hast, macht's aus. Und ich kann dir auch, wie gesagt, einfach nicht sagen, was dein Foto haben muss, dass es für mich ein gutes Bild ist. Es muss einfach, es muss mich halt in dem Moment, wo ich es angucke, einfach überwältigen. Und wenn du das hinbekommen hast, dann hast du es geschafft, dann hast du ein gutes Bild gemacht.
Und ich denke, kann ich oder hast du noch was zu sagen?
Ja, ich wollte gerade eigentlich sagen und dann darf der
Danny was sagen. Ich wollte eigentlich damit das Thema beenden. Ich glaube, das haben wir jetzt breit erzählt. Wir haben jetzt breit erzählt, um was es uns da ging. Ich möchte eine abschließende Frage noch stellen. Ich wurde letzte Zeit komischerweise ganz oft was gefragt. Warum fotografierst du analog? Eine ganz, ganz simple Frage. Und das wurde ich immer von ganz, ganz normalen Menschen gefragt. Nicht von Fotografen, sondern einfach meine Freunde fragen mich, warum fotografierst du analog? Es ist doch mehr Aufwand etc. Könnt ihr mal ganz kurz, wirklich ganz kurz, einfach dazu noch was sagen?
Ich hatte dazu tatsächlich letztens auf Instagram sogar eine Fragerunde gestartet und habe auch, weil ich diese Frage aus dem privaten Umfeld auch häufig bekommen, warum fotografierst du nicht digital, ist doch viel einfacher und bla bla bla. Mir geht es nicht darum, Massenware herzustellen, wenn ich mit meiner privaten Fotografie rausgehe, wenn ich privat Projekte umsetze, an denen ich mich nicht bereichern kann, ja, oder bereichern will, sondern einfach nur das umsetzen will, was ich umsetzen möchte. Und mir gefällt halt auch, was Robin vorhin angesprochen hat, mit dem du hast von dem Moment, wo du den Film einlegst, bis zum entwickelten Negativ, ob du es dann jetzt mitnimmst in die Dunkelkammer oder auf deinem Negativscanner digitalisierst, ja. Du hast einfach von Anfang bis Ende hast du alles selbst gemacht. Ja, du hast alles, klar, Farbfilm entwickle ich nicht selbst, weil ist mir halt einfach, gebe ich lieber weg, so, aber schwarz-weiß, ich habe von vorne bis hinten alles selbst gemacht. Ich habe nicht irgendwie auf ein Display von meiner Kamera geschaut und habe gesagt, oh ja, jetzt belichte ich doch mal noch eine Blende über und dann sieht es bestimmt cooler aus, sondern ich habe, hey, okay, jetzt spiele ich mal hier rum, jetzt spiele ich da rum, jetzt überbelichte ich mal da und habe das damit geschaffen, was dann im Endeffekt da ist, was auf dem Negativ zu sehen ist, ja. Und das löst halt in mir Emotionen einfach aus. Und deswegen benutze ich für meine privaten und Kunstprojekte einfach ausschließlich meine analogen Kameras.
Okay, und Robin, wie sieht's bei dir aus?
Lust und Laune, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin ja jetzt nun mal nicht der Präsident von Analogistan. Also für mich ist es das Handwerkliche, ja. Also für mich ist es das Handwerkliche zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Foto, das mache ich wirklich von der analogen Kamera halt eben über. Ich mache die Belichtung selbst, ich mache alles selbst bis hin zu, ich entwickle selbst, ich gehe in die Dunkelkammer selbst. Also das ist bei mir einfach so eine Lust und so eine Laune. Ich habe ja meine Leica M6 kürzlich verkauft, also ich brauchte die nicht mehr. Es ist eine 35mm Kamera, ich brauchte sie nicht mehr und ich wusste, dass sie in sehr, sehr gute Hände kommt. Also ich habe jetzt noch meine Mamiya RZ und die nehme ich halt meistens mit, wenn ich Shootings habe und wenn ich gerade Bock drauf habe, wenn ich merke, so, boah, jetzt habe ich Bock, einen Film zu verballern, dann hole ich sie raus und mache den Film halt dann voll. Aber das hat für mich nochmal, das macht das Bildergebnis nicht besser oder schlechter, es hat für mich eine andere Form von Spaß. Um es ehrlich zu sagen. Also es hat für mich einfach nur, klar, mit der Leica, mit der ich digital fotografiere, das ist auch cool und wie gesagt, das ist auch ein sehr analoges Gefühl, weil die hat kein Display und kein Autofokus und ich meine, das haben wir ja hinlänglich besprochen, aber dann mit einer Mamiya RZ Mittelformatkamera zu fotografieren mit einem Lichtschacht, wo du oben halt durchguckst, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und wenn du da dann auch noch hingehen kannst und diesen Prozess wirklich weiterführen und vollenden kannst, dann ist es wirklich was, wo ich sage, ey, das hat für mich einfach einen Spaßfaktor, den die digitale Fotografie nicht hat. Und das ist eigentlich, das ist der einzige Grund.
Okay, super. Ich sage dazu auch noch ganz kurz was. Bitte. Ich mag das Endergebnis, ich mag die Qualität der Kameras und für mich ist es kein großes Ding, diese paar extra Meter zu gehen mit dem Selbstentwickeln. Das macht mir Freude, das bereitet mir Freude, das einfach handwerklich umzusetzen und das ist ganz kurz gesagt einfach der Grund, warum ich es mache. Ich dachte, zum Abschluss ist die Frage mal ganz cool, weil komischerweise, es hat sich letzte Zeit einfach gehäuft. Abschließend möchte ich mich oder wir uns bei dir, Robin, bedanken, dass du die Zeit gefunden hast und unser Gast warst, der meistgehasste Fotograf Deutschlands.
Ich arbeite an mir.
Bist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Danke, ja, das freut mich.
Wir hassen dich natürlich nicht. Wir sind sehr, sehr...
Noch nicht.
Wir sind sehr, sehr dankbar, dass du bei uns warst und wirklich, wir würden uns freuen, wenn du vielleicht öfters mal die Zeit findest und...
Du, ich bin am Start, also wenn ihr wollt, dann, also sagt mir Bescheid, ich kann, also alles cool, ich bin am Start, kein Problem.
Vielen Dank.
Finde ich super. Gerne. Mach mal so. Also ich würde mich auch nochmal gerne bei dir bedanken. Ich fand es war super, also es war ein super Podcast für mich, ja, ob das Endergebnis auch so super ist, werden wir sehen. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die letzten fast 1,5 Stunden hier an meinem Schreibtisch zu verbringen und das Mikrofon im Gesicht zu haben. Ja, und das heißt schon was. und gerne häufiger, wenn du die Zeit findest
also,
und Lust drauf
hast. Ich bin immer für coole Podcasts immer am Start, auf jeden Fall. Ich bin gerne bei euch zu Gast, weil das hat einen einfachen Grund. Das war ja auch schon in der ersten Folge so. Man steigert sich in so Themen rein. Und das ist jetzt gar nicht mal irgendwie doof oder böse gemeint, sondern man steigert sich in so Themen rein und plötzlich kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und hat total was, worüber man wieder nachdenken und sprechen und philosophieren kann und nimmt den, also auch ich nehme ultra viel aus diesem Podcast mit. Das ist eben nun mal so. Und dementsprechend, klar, also alle 4 Wochen, alle 8 Wochen, jedes Quartal, ey, macht was ihr wollt, ruft mich an, sagt Bescheid, ich bin am Start.
Super.
Für euch immer, meine Schatzis.
Vielen Dank.
So. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir es aber gerne auch mal an der Stelle. Es ist langsam spät. Und dann freuen wir uns auf das nächste
Mal mit dir, Robin. Ich freue mich auf euch und alles Gute, Glück auf aus dem Ruhrgebiet.
Ciao.
Tschö.
Ciao.
Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, gutes Licht.